Leute, ich bin heute Morgen aufgewacht mit dem schlimmsten Ohrwurm meines Lebens. Meines Lebens, und ich weiß, woran es liegt. Also wirklich, ich bin aufgewacht heute Morgen und das Erste, was in meinem Kopf war, Duel of the Fates.
Du bist ein kleiner Prequel-Fan.
Also, ich meine, am Sonntag ist ja die Wiederaufführung zum 20-Jährigen von Episode 3. Mhm. Und ich glaube einfach, ich freue mich so sehr darauf, den auch noch mal auf der großen Leinwand zu sehen, dass ich einfach heute Morgen aufgewacht bin und dachte, ich bin ja kein Martial Arts Mensch, aber ich stelle mir immer vor, dass so UFC-Kämpfer so den ganzen Tag mit der Musik im Kopf rumlaufen. Ich weiß nicht, ob es so ist.
Specific, aber ey, ich.
Es ist wirklich sehr specific, aber ich fühle es auch. Ja. Ich hatte es nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich hoffe, morgen werde ich wahrscheinlich aufwachen dann.
Ja, gehen wir morgen am Sonntag. Mit dem CSB-Team gehen wir auch in den Film rein. Ich hab richtig Bock.
Ich würde einfach das unter jedem Video von uns dieses im Hintergrund.
Also, ich habe gedacht, Leute.
Permanent.
Achso, okay, gut. Ich habe gedacht, Leute sollten kommentieren.
Wie schreibt man das? Also, was sind die
Kommentare? Schreibt mal in die Kommentare auf YouTube, wie man das schreiben würde oder auf Spotify.
Aber hattet ihr auch schon mal diese peinlichen Momente in eurem Leben, wo ihr so Songs, wo ihr eine Melodie im Kopf hattet und die dann gegoogelt habt und dann auch einfach la 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 la.
Aber Google weiß immer, was du meinst. Also, ich finde, das klappt immer. Also, du brauchst kein Shazam, es ist einfach nur so komische Laute, die du eingibst.
Ja, das ist absolut wahr. Vor allem, ich bin gerade echt obsessed mit John Williams und Steven Spielberg, weil ich halt, also nicht nur, dass ich Episode 3, wie wahrscheinlich alle hier, den bald jetzt noch mal sehen werde im Kino. Ich habe es letzte Woche ja gesagt, ich werde Indiana Jones und der große Kreis spielen und werde wahrscheinlich obsessed sein. Und ich kann nur sagen, über Ostern, ich bin ja ein Heide, ich habe ja nichts mit Ostern am Hut. Und
hast du den Papst auf dem Gewissen, Alfred?
Ich habe den Papst auf dem Gewissen, ich war im Vatikan. Ich war wirklich im Vatikan in Indiana Jones und kann nur sagen, ich bin mal wieder so süchtig nach einem Videospiel. Ich bin so fucking obsessed. Also ich finde das so geil. Ich frage mich wirklich, wieso man es nicht geschafft hat, in den letzten Jahren eine solche Indiana Jones Story in die Filme zu packen. Mhm. Da ist es! Da ist es! Genau das wollen.
Da ist er.
Ja. Da ist er. Da ist er wirklich perfekt mit einem Zirkel gemacht worden. Das ist ein richtig schöner, runder Kreis.
Da geht einem einer ab.
Wie ist es bei dir, Lenny? Du hast es doch auch, oder nicht?
Ja, ich habe es auch tatsächlich bei mir rumliegen und ich fand es auch richtig, richtig toll. Das Doofe ist nur, mein Controller ist tatsächlich während des Spielens kaputt gegangen. Jetzt so ein Stickdrift und jetzt guckt irgendwie so einmal so immer quer herum. Und ich versuche es heute, den mal zu fixen. Das heißt, ich werde ihn aufschrauben.
Ich kann dir einen leihen, wenn du möchtest.
Oh, ich habe zwei. Das ist sehr lieb, aber.
Das heißt, du hast ihn so zu fest.
Ich habe ihn zu fest, ich wollte so zu sehr Indiana Jones sein.
Indie.
Ja, wirklich so. Ja, aber vielleicht muss ich noch zum Elektronikfachgeschäft meines Vertrauens gehen und da was holen.
Ja. Aber sonst sag Bescheid, sonst bringe ich dir einen mit.
Das ist sehr lieb. Ich komme vielleicht drauf zurück. Wenn ich heute meinen Controller schrotte, indem ich ihn versuche, selber zu fixen, dann hau ich dir mal
Sag Bescheid.
Aber das heißt, dass es genauso schön, wie ihr es erwartet hattet.
Ich war so kritisch und dachte mir, in dieser Ego-Perspektive, das kann einfach nicht funktionieren. Aber tatsächlich ist es so, ich fühle mich wieder wie so ein kleines Kind, das sich in Indiana Jones in die Reihe verliebt hat und sich einfach denkt, ich bin Indie. Die haben auch einfach Harrison Fords junge Mimik so perfekt eingefangen, so vom Grinsen über jeden Blick und auch von der Stimme her und so weiter. Also da Riesenlob. Ich finde, das Spiel hat seine Makel und seine Schwächen. Ich habe immer mal wieder einen Bug.
Das ist ja langsam im Klettern.
Das Klettern kann manchmal ein bisschen nerven, vor allem dieses seitliche Entlanghangeln, wo du da wirklich einfach nur den Controller zur Seite hältst und dir denkst, ja.
Ist halt schwierig, wenn so ein Spiel wie Uncharted, was ja eigentlich so ein Indiana Jones in Videospielform ist, das tausendmal so besser macht. Und dann Indiana Jones spielst und dann bist du.
Ja, aber es ist auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also ich sitze da und ich denke mir, also ich bin wieder in diesem Modus, dass ich irgendwo, wenn ich nicht Indiana Jones spiele, mir denke, ja, ich könnte jetzt auch Indiana Jones spielen. Also das wäre schön.
Ich liebe das auch. Und ich will es jetzt eigentlich wieder haben, wenn ich meinen Controller gefixt habe. Aber ich werde so dieses Gefühl hoffentlich haben, wenn die Nintendo Switch 2 rauskommt. Und da habe ich nämlich auch eine ganz kleine Geschichte.
Bin ich gespannt.
Ich habe nämlich. Ich freue mich so auf den Release von der Nintendo Switch 2, wenn die im Juni rauskommt. Und ich bin ein bisschen obsessed. Ich war so, ich möchte die unbedingt am Release haben. Ich habe mir dafür so Geld beiseite gelegt. Und es gibt ja immer so Lieferengpasse, wenn eine neue Konsole rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich einfach mal zum Elektronikfachgeschäft meines Vertrauens hin und frage, ob die denn auch die Switch 2 bei Release reinbekommen. Und dann gehe ich da halt hin und frag so.
Sorry, schon.
Du kennst die Geschichte schon, okay.
Ja.
Ich gehe da hin und fragt dann so, ah, ja, kriegt ihr die Switch 2 eigentlich zum Release rein? Und dann war diese Person, diese wirklich sehr nette Person von diesem Elektronik-Fachgeschäft, war dann so, ja, aber die ist ja noch nicht draußen. Und ich so, ja, aber die kommt ja raus. Ich wollte nur fragen, ob die genau reinbekommen. Also ich war wirklich wie so ein absoluter Weirdo dann. Ja, und die Person dann, ja, keine Sorge, ich glaube, die kriegen wir rein. Und ich so, okay, vielen lieben Dank, dass ich hier noch mal kurz nachfragen durfte. Und dann war diese Person auch so, ah, bist du nicht Lenny von CSB? Und ich war so, oh, ja, bin ich. Und jetzt denkt er so, ich bin übelster Weirdo, der hier noch mal nachfragt, ob die Switch 2 offensichtlich wahrscheinlich reinbekommen werden pünktlich.
Ja, ich finde es voll sympathisch. Also ja. Ist ja auch einfach jemand, der dann so antizipieren will. Weißt du, also wenn er dir jetzt gesagt hat, die kriegen die rein, die haben dann Lieferengpass.
Ja, das stimmt.
Dann würde ich ja nochmal hingehen und dann wäre ich ein richtiger Weirdo.
Da wäre ich.
Dann würde ich nochmal richtig
sagen. Da wäre ich auch. So, aber ich werde jetzt gleich noch zum Weirdo, denn ich verlasse diesen Laden und mit mir irgendwie eine Frau auch und dann piept dieses Ding, am Anfang, als man irgendwie was geklaut hätte. Und ich gehe dann weiter und ich bin dann so, ah, ich glaube, das war die Frau. Und es war auch offenkundig die Frau. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ich laufe so eine halbe Stunde noch weiter durch die Stadt und denke dann so, meine Güte. Vielleicht war ich das doch, der gepiept hat. Hilfe. Und was ist, wenn dann dieser Typ denkt, Lenny von CSB klaut bei uns? Und ich hab diesen Gedanken nicht mehr losgeworden. Und ich hab das so overthinkt. Und ich war so, oh Gott, ich muss da eigentlich nochmal hingehen. Aber ich kann da jetzt nicht offensichtlich hingehen und sagen, Entschuldigung, vor einer halben Stunde, ich habe übrigens nichts geklaut. Und dann habe ich mir irgendwie so, um mal so auf Tuchfühlung zu gehen, ob die denken, dass ich sus bin, habe ich mir irgendwie eine Ausrede überlegt, um in diesen Laden nochmal reinzugehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich all in for the weird Modus und frag, ob ich die Telefonnummer von diesem Laden bekommen kann, damit ich am Tag von dem Release der Switch 2 nochmal anrufen kann, ob die wirklich da ist. Mm. Und dann bin ich halt reingegangen und dann habe ich gefragt, jo, kann ich die Telefonnummer von dem Laden haben?
Ich finde es funny und nachvollziehbar. Ich kann es so nachfühlen. Ja. Ich bin auch so neurotisch. Ich tick genauso. Ich kann nicht, weißt du, es passiert öfter mal, dass man in den Supermarkt geht und dann feststellt, ah, okay, ich wollte eigentlich das kaufen, das gibt's aber nicht. Jetzt gehe ich einfach aus dem Supermarkt raus, ohne was zu kaufen. Allein das ist für mich immer so ein
hoffentlich. Man sieht so verdächtig aus.
Ja.
So raus und man denkt sich so, okay, so im Hintergrund sind wahrscheinlich alle Leute so damit als letztes beschäftigt.
Ja, niemand juckt niemanden.
Niemand, wenn du da was klaust,
juckt es. So, ja.
Nein, aber ich hab befürchtet, wenn jetzt hier dieser Podcast oder so erscheint, dass dann diese Person schreibt, Lenny von CSB hat bei uns geklaut.
Das hat richtig gepiepst.
So, das hat richtig doll gepiepst. So,
Lenny Langfinger.
Lenny Langfinger, mein Kind.
Krass, wenn du jetzt revealst, dass du wirklich was geklaut hast.
So, ich hab die Switch 2 tatsächlich jetzt schon.
Oh, das ist Kölsch's Ocean's 11.
Ja, wirklich. Ja. Das ist
Lenny. Gib vor, nach der Switch 2 zu fragen, aber klaut in Wahrheit die Switch 1. Oder du hast eine Zeitmaschine und klaust die Switch 3 aus dem Geschäft.
Oh mein Gott, das ist.
Ja.
Aber man muss uns dann updaten, ob du es dann auch wirklich, ne?
Ob ich die wirklich bekomme.
Ich würde schon niemals eine Telefonnummer überhaupt wählen, weil ich Angst habe vor dem Telefonieren, deswegen.
Ja, aber es war auch so unangenehm, weil anscheinend, die wussten selber nicht die Telefonnummer von dem Laden und dann ist halt der Chef von diesem Laden.
Oh nein.
Wurde dann nochmal angefragt von diesem jungen Herrn, ich will deinen Namen auch nicht droppen, weil dann, nicht, dass du in rechtliche Schwierigkeiten kommst, deswegen, du warst sehr lieb, deswegen Shoutout. Aber dann ist noch der Chef gekommen, der hat dann das Telefon, was die an der Theke stehen haben, umgedreht und hinten drauf stand die Telefonnummer und dann hat er die dann aufgeschrieben und dann habe ich so ein Settlement bekommen.
Wow, okay.
Das war Commitment.
Ja, das ist ein Commitment.
Ja.
Aber ich bin auch so neurotisch. Ich denke mir die gerade auch, weißt du, was ich in meinem Hinterkopf die ganze Zeit habe? Ich habe eben so getan, als hätte Steven Spielberg irgendwie viel mit mit Star Wars Episode 3 zu tun und habe so die Überleitung zu Indiana Jones geschaffen und habe das auch die ganze Zeit in meinem Kopf. Xenia, wir hatten mal einen Dreh hier.
Ja.
Du hast für Arte eine Doku gedreht, als Gästin, die da drüber gesprochen hat. Mhm. Und wir hatten da so, wir sollten so ein bisschen faken, wie wir hier sitzen und über Filme sprechen und sowas. Und ich weiß noch, ich habe in dem Moment irgendwie, wir haben dann einfach über Dings gesprochen, über Nosferatu, weil der damals rauskam. Und wir sollten einfach so faken, dass wir so eine Studio-Wir-talken-über-Filme-Situation haben. Und ich weiß noch, ich habe da irgendwie, wir haben auch über die alten Nosferatu gesehen, ich hatte dich irgendwie gefragt, hast du auch Langs Nosferatu gesehen?
Mhm.
Und ich weiß noch, so instant, dann so 10 Sekunden später, der ist überhaupt nicht von Fritz Lang. Fritz Lang hat mit dem Projekt, soweit ich weiß, nichts zu tun. Es ist Murnau.
Ja.
Niemanden juckt, aber ne, wir haben dann kurz darüber noch gesprochen. Ich so nach dem Dreh dann so, ich meinte natürlich Murnau. Dann schneidet das nicht mit Ton rein, bitte, habe ich denen noch
zum
gesagt.
Zum Glück haben sie es überhaupt nicht mit Ton reingeschnitten, aber es wäre so vicious gewesen, wenn wir machen dann gewesen, wenn diese Szene einfach in dieser Art.
Nur noch, das ist nur aber, noch
ja, diese Szene. So ein ewigen Loop einfach.
Aber das ist jetzt.
Ja, mal.
Ja, das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder so her, ne?
Und es nagt immer noch.
Und es nagt, aber es ist immer noch so in meinem Hintergrund. Warum habe ich das? Ne? Also, ja. Also auch niemand juckt, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde da überhaupt nicht gemeins mehr. Selbst aber irgendwo sitzt so diese kleine Person in meinem Kopf. Und ja.
Kenne ich. Ja. Du es immer nach so Social Events, wenn es irgendwie so eine Party oder sowas. Und alles ist supi, ne? So, du liebst deine Freunde lieben dich. Und dann so am nächsten Tag, ich habe das Gefühl, alle hassen dich. Und ich wirklich, ich gehe in meinem Kopf auch die kleinsten Details durch, was ich so gesagt habe, zu der und der Person. Gerade wenn man Alkohol getrunken hat, auch schwierig. Ja. Weil ich dann immer denke, ich war voll unangenehm. Also ich glaube, das kennt
man.
Also.
Wenn du Danke dir auch sagst, wenn der Kellner dir einen guten Appetit wünscht.
Ganz nee, ich wache aber auch manchmal noch schweißgebadet auf, was ich so in der vierten Klasse für weirdes Zeug gemacht habe. Und ich dachte, oh mein Gott, die hassen mich immer noch deswegen.
Darüber kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern, zum Glück. Also crazy. Daran.
Das ist traumatisierend.
Ich weiß noch, ich war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in der Normandie eine Woche Urlaub machen, einfach, ne, in Frankreich. Und wir sind irgendwann wir sind dann irgendwie zurückgekommen, wir waren sehr, sehr spät erst zu Hause in Deutschland wieder, direkt pennen gegangen und ich bin am nächsten Morgen, musste ich sofort in den Supermarkt, um halt Sachen zu kaufen, weil wir halt nichts zu Hause hatten. Und ich weiß noch, ich bin so total noch müde und so schlaftrunken dann in den Discounter rein und da stand halt so eine Frau, eine Verkäuferin, also die da arbeitet und ich sag noch so komplett überhaupt nicht extra oder so, sag nur so, bonjour madame. Und dann bin ich so, was bist du für ein Schmock, der so wirklich...
Nur so, warte, Duolingo wurde für einen Tag gerockt, wir gehen rein.
In den Discounter reinläuft und sagt, bonjour madame. Ich kann mir vor, wie so ein Vollidiot.
So mit einem leichten Unterton, ob man so einen Sitzen haben könnte.
Ja, genau. So.
Ja, wirklich.
Gab's aber ein Bonjour zurück?
Nee, ich weiß noch nicht, ob die es gehört hat.
Mega verstört, immer sowas.
Ja, aber auch das ist so zwei Jahre her und das ist so eine alltägliche Situation, die mir immer noch so im Hinterkopf herumschwirrt.
Ich finde, das hat so eine Mr. Bean Energy.
Ja, das ist sehr gut. Ja.
Naja, wisst ihr, was auch eine Mr. Bean Energy hat?
Dieser Podcast.
Unser Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ist ja lustig, wenn man jetzt die Stimme von Mr. Bean hat.
Ihr hört einen Podcast von Funk.
Ich habe früher auch mal Mr. Bean geguckt. Ja. Das ist immer so ein Dad-Film, finde ich.
Ich liebe Mr. Bean.
Ja, ja. Mr. Bean, die Serie und Mr. Bean macht Ferien. Das ist der Lieblingsfilm von meinem Dad. Und das war dann immer so dieser Humor. Das ist so ein krasser Vaterhumor, finde ich.
Voll, aber ist auch zu Recht so. Ja.
Oh Gott. Und dann isst er diese Muscheln. Oh, dann ist ihm ganz schlecht.
Ich war mal in so einem Hotel in der Türkei, so Aftersun-mäßig. Das war so exakt so ein Aftersun.
Ich hoffe aber nicht, dass du einen Aftersun-Trip hattest.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, ich war auch in Antalya, bin mir gerade nicht sicher. Und ich weiß noch, da haben die Animateure haben da so einen Sketch abends für das gesamte Hotel und so weiter aufgeführt. Und ich weiß noch, boah, da ging es darum, dass der Typ irgendwie sich am Strand die Badehose anziehen möchte, aber nicht nackt sein will, weil da so ein Gast direkt neben ihm steht. Ja, pass auf! Und ich dachte noch so als Kind, boah, das ist das Witzigste, das ist Peak-Comedy, das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Wie können diese Animateure so einen Sketch schreiben, der so witzig ist? Ja, und Jahre später habe ich das in Mr. Bean gesehen und dachte mir, okay, da haben
wir es ja. Weil das ist so in unserer Familie immer noch voll der Gag, also beziehungsweise wenn man am Strand ist, sagt jeder eines von meinen Familienmitgliedern immer an irgendeinem Zeitpunkt, machst du jetzt den Mr. Bean das unter dem Handtuch? Und
aber es ist halt wirklich wahnsinnig witzig.
Ja, und ich giggle immer noch ein bisschen, was man macht. Naja.
Achso, fangen wir jetzt an oder ist das jetzt schon der Einstieg von dem Podcast, von nach dem Intro?
Kann man machen.
Das ist schon der Einstieg, oder?
Wir sind mittendrin.
Was machen wir denn heute? Wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar haben wir Filme gewichtelt, dazu gleich mehr. Dann haben wir noch eine News der Woche, und zwar ein riesiger Star ist angekündigt worden für einen neuen Star-Wars-Film. Und dann die Starts der Woche. Es gibt einen Actionfilm, ein Horrorspiel wurde verfilmt oder wird verfilmt und ein Heroic Bloodshed-Film.
Was auch immer das bedeuten mag.
Gehen wir rein.
Gehen wir rein. Wie fangen wir an? Wir haben Filme gewichtelt. Das war Lennys wunderbare, süße Idee, die ich wirklich sehr, sehr toll fand, dass wir, also wir haben dann so ein bisschen ausgelost, dass eine Person einer anderen einen Film empfiehlt, den sie oder er hoffentlich noch nicht gesehen hat. Und es ist so ein Film, der jetzt nicht ultra bekannt ist. Der sollte fantastisch. Wir haben noch überlegt, ob wir so einen Schrottwichtel machen, dass jeder irgendwie so einen richtig miserablen Film guckt.
Hätte ich ja auch immer noch Lust drauf. Und falls ihr darauf Bock habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich will das immer noch durchsetzen.
Ich finde, das muss kommen.
Ja, ja.
Schrottwichtel muss das Schrottwichtel.
Ich will halt eigentlich nur, dass Alper wirklich Miller's Girl guckt. Weil das ist
dann.
Ich will wirklich, dass du diesen Film schaust. Der ist unterirdisch.
Aber ist denn nicht sogar mit hier, wie heißt der? Jetzt fällt mir der Name.
Martin Freeman und Jenna
Ortega. Ja, Martin Freeman, genau.
Ja.
Ach, Jenna Ortega spielt auch mit.
Ja.
Ach, krass.
Ja. Es ist wirklich ist cringe, der Film.
Das ist das Cringe, dass sie so ein dunkles Mädchen ist, was ihn so verführt und
ja.
So.
Ah, so ein Affären. So ein American Beauty so. In richtig scheiße.
Ja, also er ist so ihr Lehrer oder Professor.
Ja, nee, schon Lehrer.
Ist schon Lehrer, ne? Ist eine Highschool. Ja, und es ist mega aufgesetzt. Also ich fand den Film auch schlecht. Aber, okay. So.
Aber dann machen wir das vielleicht, dann gucke ich den.
Ja.
Aber heute geht es ja zum Glück nur um schöne Filme.
Nur schöne, richtig gute Filme.
Wie sollen wir starten? Wer will beginnen?
Also ich hätte mir vorgestellt, dass jeder das so vorstellt, dann einfach ja. Einen Wichtel, den er gezogen hat.
Ja.
Fang gern an, Alper.
Ich soll anfangen?
Ja.
Du willst anfangen.
Okay, ich hatte einen Film, den Lenny mir auserkoren hat. Und es ist ein Film von einem Comedian, der mir auch vorher schon ein Begriff war. Nicht nur ein Begriff war, also den kannte ich und den kannte ich sogar damals aus der YouTube-Zeit, als er anfing, nämlich Bo Burnham. Der ist mit so kleinen YouTube-Videos berühmt geworden, vor allem weil er musikalisch extrem talentiert ist, ein sehr guter Songwriter, aber auch ein sehr guter Comedian. Der ist dann auch auf die Bühne, ist professioneller Comedian, Stand-Up-Comedian geworden, mit sehr abgefahrenen Auftritten, wie ich auch finde. Also er hat immer so ein bisschen sehr kreative Mittel und Wege gefunden, Comedy zu betreiben, teilweise auch sehr körperlich, teilweise dann auch mit Songs und so weiter und so fort, mit sehr vielen verschiedenen Mitteln, teilweise auch immer mit so digitalen Gags, wo er auch immer wieder den Scherz gemacht hat, ey, ihr Leute im Publikum könnt es gerade nicht verstehen, aber die Leute, die später auf Netflix gucken, die checken es. Solche Gags gab es zum Beispiel auch. Er ist aber irgendwann weg von den Bühnen, vor allem so vor Corona, und ist dann eher so als Regisseur bekannt geworden. Hat Comedy-Specials von anderen Comedians inszeniert, aber auch Eighth Grade, den A24-Film, der wirklich fantastisch ist, den jeder gucken sollte, den ich sehr, sehr, sehr mag. Und aktuell ist ja auch das Gerücht, dass er diesen Sesamstraßen-Film, dass er die Songs dafür schreibt. Was, finde ich, ein perfektes Match ist.
Stimmt.
Genau. Und in der Corona-Zeit 2021 hat er den Film Bo Burnham's Inside auf Netflix veröffentlicht. Und das ist ein äußerst außergewöhnlicher Film, der auch gar nicht mal so lang ist, ich glaube 87 Minuten, wobei es auch da entferntes Material auf YouTube gibt, über eine Stunde, was auch irgendwie komplett viral gegangen ist. Und das Besondere an dem Film ist, dass, ich glaube, der ist sehr bekannt gewesen in der Corona-Zeit unter Filmfans, weil Bo Burnham diesen Film in völliger Alleinarbeit umgesetzt hat. Also wirklich von dem, der hat den komplett in einem Raum gedreht, bei sich zu Hause, hat Regie geführt, das Drehbuch verfasst, die Songs komponiert, geschrieben, eingesungen, eingespielt. Er hat Musik, Schnitt, Kamera, Licht, einfach alles an diesem Projekt gemacht. Das ist auch so lustig, wenn man in die Credits guckt. Da steht halt wirklich bei jedem Posten Bo Burnham, außer halt irgendein Produzent, der da mit drin gesteckt hat.
Wie bei The Room.
Wie bei The Room. Der Film hat dann etliche Preise gewonnen, Lobeshymnen. Bo Burnham hat insgesamt über ein Jahr dran gearbeitet. Der Film besteht so, ich würde mal so schätzen, so zu 70%, 80% aus Songs. Und ja, es ist so eine Art Comedy-Special meets YouTube-Video meets Musical, würde ich es mal so nennen.
Kann man sehr gut beschreiben.
Die besten Genres vereint.
Ja.
Lenny, habe ich das gut zusammengefasst?
Ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, worauf ich mich jetzt noch ein bisschen mehr stürzen würde, ist dieser Corona-Aspekt. Weil es geht halt wirklich so darum, dass er in seinem Zimmer eingesperrt ist, wie wir alle damals zu der Pandemie. Und dieses Gefühl auch so ein bisschen zu vermitteln, weil wir haben halt einen Mann, der offenkundig mentale Probleme hat, also psychische, also wirklich Depressionen hat und das versucht irgendwie in Worte zu fassen. Und ich fand das irgendwie so damals sehr krass, dass das ein Mann auf so einer großen Bühne gemacht hat und man sich irgendwie ein bisschen gesehen gefühlt hat, so zu der Zeit.
Total.
Auf jeden. Also ich finde auch damals war das für mich so Das hat für mich die Corona-Zeit so super zusammengefasst. Oder er hat dieses Gefühl aufgefangen, was mega viele Leute damals hatten. Mhm. So, die Welt geht zu Ende und wir sind jetzt eingesperrt und wir wollen uns aber trotzdem unterhalten. Und aber trotzdem gleichzeitig diese, weiß ich nicht, so eine Apathie oder so, die du spürst, weil gerade alles so stillsteht und du Angst hast vor der Zukunft. Und ich finde, das ist, wird alles in diesem Inside-Special inkorporiert. Und deswegen glaube ich auch, meine erste Frage wäre so an dich, ob du das jetzt immer noch nachempfinden konntest, so Jahre später.
Total. Also ich frage mich auch, wie ich diesen Film wahrgenommen hätte, wenn ich den wirklich straight up zu so einer Lockdown-Zeit gesehen hätte. Der hätte sicherlich noch mal anders getroffen. Ich finde aber auch so jetzt, Jahre später, jegliches Lob gerechtfertigt. Auch wenn ich ein, zwei Probleme mit dem Film hatte, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Ich finde so die Kreativität und das Talent, vor allem dieses Multitalent von Bo Burnham, einfach so beachtlich. Also, ne, als wäre er nicht schon mit allem, was er kann und tut, talentiert genug, kann er halt auch noch fantastisch singen. Also, ich saß wirklich da und dachte mir, also, das ist ja unfassbar. Klar wird da viel, also, er ist jetzt kein Jahrhunderttalent oder sowas. Und natürlich werden da viele Stimmen dann auch mal übereinander gelegt oder technisch auch so ein bisschen getrickst. Aber trotzdem, das ist so eine angenehme Stimme, der man einfach problemlos anderthalb Stunden lang zuhören kann, finde ich. Und er zeigt auch, was möglich ist, ne, was Kreativität kann. Natürlich hat er auch viele Mittel, die andere nicht haben. Also Licht, das einfach Profi-Equipment ist, das ist so absolut klar. Aber trotzdem, er hat im Prinzip nur einen Raum, eine Kamera, sich selbst, ein paar Instrumente, klar, ein Computer und halt ein Beamer, mit dem er halt auch immer wieder spielt, also ein Projektor. Aber allein so das also ich kenne das ja, weil ich ja auch als Cutter und so weiter angefangen habe. Aber so allein das technische Know-how, das man braucht für die Kamera, für das Licht, für den Schnitt und so weiter und so fort, ist halt einfach irre. Also das können meiner Meinung nach, dieser Film kann nicht von vielen Menschen auf dieser Welt gemacht werden. Und das ist so ein bisschen auch so typisch, so, dass er als YouTuber das macht. Das ist ja wie so eine Weiterentwicklung eines YouTubers, der halt größer denkt, mehr will und so weiter und so fort. Weil YouTube war ja, also ich meine, er ist ja in den Frühzeiten von YouTube damit eingestiegen, hat eine Billigkamera auf sich gesetzt ohne irgendein Licht und es sah halt einfach räudig aus. Tonqualität war räudig, aber es hat halt gelebt von der Kreativität und diesem genialen Songwriting, das er halt kann. Und seiner Stimme und dass er und seinem Charme und seiner Aura und seiner Persönlichkeit. Und das finde ich, das kommt halt noch hinzu. Das macht auch seine Comedy für mich aus. Es ist halt so auf den ersten Blick eine extrem alberne Comedy, die aber halt tief darunter steckt, halt so eine tiefe, tiefe Depression, die man halt komplett spürt und die mich auch echt mitgerissen hat. Man empfindet ja auch sehr, sehr viel Mitleid, finde ich, in dem Moment. Gleichzeitig ist es ja auch immer so, Comedy ist ja auch immer so eine Aufdeckung von Wahrheit. Also oft ist ein Witz nicht mehr, als dass du was sagst, woran alle gerade im Raum irgendwie denken oder das oder gerade nicht offen dran denken, aber das genauso sehen. Im Prinzip geht es nur darum, Wahrheiten aufzudecken. Und das tut er halt permanent, weil er halt diese Schattenseiten des Lebens und der Welt halt einfach offenbart und ausspricht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Es ist
nee, du hast es schon super zusammengefasst. Also ich finde auch, was ich mit Bo Burnham immer verbinde und wieso er mich immer so berührt, ist, dass er dich zum Lachen bringt und dann hast du so ein Kloß im Hals danach.
Ja.
Weil man merkt, dass er eigentlich hinter dieser Maske des Comedians, die er ja auch voll oft runterzieht auf der Bühne sogar und uns zeigt, wie es im Inneren aussieht. Und ich finde das ja auch voll mutig zum einen, dann immer wieder schafft, uns daran teilhaben zu lassen, wie er sich wirklich fühlt. Ich finde meinen Lieblingssong von ihm, der ist gar nicht beim Inside-Special dabei, sondern der heißt irgendwie Kanye Rant. Und da geht es irgendwie darum, ja, dass er die ganze Zeit Gags macht am Anfang, dass so Pringles-Packungen einfach zu klein sind und dass du nicht mit der Hand da reingehen kannst. Ja. Und du lachst die ganze Zeit und am Ende redet er darüber, dass er die ganze Zeit das Gefühl hat, uns zum Lachen bringen zu müssen und dass es ihn total so stresst und dass es voll das ja auch wieder mental mit ihm was macht. Und das ist ja, das ist voll ein Talent.
Das ist ja für viele Menschen der schmerzhafte Moment beim Aufwachsen, der Moment, wenn dein Arm und deine Hand zu groß wird, um in die Pringles-Packung
zu kommen. Es ist wirklich so. Und ich finde, ich kann mich da noch anschließen. Ich finde auch wirklich so, alle Songs sind halt auch so qualitativ richtig stark und auch richtig witzig, aber halt, wie gesagt, mit deutlich mehr Gehalt dahinter. Und deswegen würde ich dich auch zum Beispiel mal fragen, Was ist so dein Lieblingssong von allen jetzt?
Ich habe einen Song, den ich im Anschluss dann auch wirklich in Dauerschleife gehört habe. Auch sogar gestern beim Arbeiten, die ich einfach angemacht habe und ich glaube so 3 Stunden durchgehört habe in Repeat. Und das ist That Funny Feeling.
Mhm. Ja.
Das ist ein Song, der mich extrem berührt hat, der auch auf jeden Fall bleiben wird, weil der halt da so ein Gefühl. Der benennt das gar nicht, dieses Gefühl, aber er drückt halt, er spricht halt über so eine Art von Weltschmerz, die ich sehr, sehr, sehr nachempfinden konnte. Und ich mag diesen Song, ich finde auch, dass der unheimlich catchy ist. Und ich meine, das ist halt so auch so typisch Bo Burnham, so happy, happy Songs über schwerste Themen wie Panikattacken und Depressionen und so weiter. Und ich finde, das nimmt so viele Ebenen an, weil er dann auch immer wieder so ins Selbstironische und Selbstreflektive dann abschweift und halt auch immer wieder sich selbst hinterfragt und irgendwann geht's dann auf die Ebene und dann gibt's aber irgendwie trotzdem noch einen schwelenden Gag so im Hintergrund, der so wahnsinnig albern ist. Zum Beispiel hat er einen Song über Sexting, ne, also über Sex, WhatsApp-Nachrichten, Dickpics und so weiter und so fort, der halt total harmlos anfängt und denkst dir, ah, das ist so ein typischer YouTube-Parodiesong, geht aber dann so einen Weg darüber, über Einsamkeit in der modernen Welt und so weiter und das so im Nebenbei, wo du dann auch wieder denkst, boah, das hat auch schon wieder wirklich so viel Tiefe und gleichzeitig ist aber auf dieser Klimaanlage, die halt im Hintergrund in seinem Raum ist, ist halt 69 Grad Fahrenheit eingestellt. Und diese 69 steht da nicht zufällig beim Songtexting. So, das ist halt absolut klar. Ja. Und das ist halt so, das hat halt so viele Ebenen, dass es so richtig Spaß macht, sich da reinzuarbeiten. Und es ist halt auch wieder so ein typisches YouTube-Ding, dass du teilweise in dem Film das Bild anhalten musst, um jeden Gag mitzubekommen. Weil halt auf dem Whiteboard so viel Unterschiedliches steht zum Beispiel. Was ja. du halt innerhalb von dieser einen Einstellung gar nicht sehen kannst. Mhm. Oder dass er auch Gags so für so ein Frame halt kurz reinschneidet und sowas. Was halt auch so ein typisches YouTube-Ding ist. Und der Film lief ja auch im Kino. So eine Zeit lang in limitierten Kinos. Und das kannst du da in diesem Kino dann gar nicht so richtig jeden Gag mitnehmen. Das geht gar nicht. Oder auch, der hat so eine Line geschrieben, die ich mir extra hier aufgeschrieben habe und übersetzt habe, die ich mitgenommen habe, weil ich die so fantastisch fand. Ich weiß nicht warum, die hat so, die sich so sofort in meinen einen Platz in meinem Herzen gefunden. Als er 27 war, kämpfte mein Opa in Vietnam. Als ich 27 wurde, baute ich ein Vogelhaus mit meiner Mom.
Ja, das ist ja. aber das ist so ein cuter Song generell, auch so dieser Song 30.
Ja.
Ja, ich liebe es.
Da wollte ich auch fragen, wie sehr hittet das, wenn man wirklich über 30 ist?
Also, sehr, kannst du komplett nachempfinden. Also, ich habe, als ich 30 wurde, habe ich das. Also, es war gar nicht so schlimm. Ich habe auch eher das Gefühl, bei mir persönlich ist es so, so je älter ich werde, desto ruhiger werde ich irgendwie und gesetzter. Und, aber ich konnte trotzdem, was er gesungen hat, so sehr nachempfinden.
Mhm.
Und ja, war aber auch nicht mein Lieblingssong, muss ich sagen.
Okay, ja.
Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt bei White Woman's Instagram. Nee, aber ich fand, dass auch alle Songs auf diesem Special, also ich habe die auch, also ich höre die so gefühlt seit 2 Jahren im Dauerrhythmus irgendwie. Ja. Also deswegen sind es immer Showtunes in meinem Spotify-Rückblick immer so eine des Genres, die ich höre. Und ich finde das so unfassbar, weil er trotzdem Songs macht, die auch so im Radio laufen könnten. Ne? Das,
ja.
Obwohl es Comedy-Special-Songs sind. Also ich glaube, dir geht es da ja ähnlich.
Taten sie auch.
Ja.
Die liefen ja auch teilweise im Radio.
Ja,
auch.
Die liefen teilweise im Radio. Ich würd dieses Special unbedingt gern mal im Kino sehen.
Ich auch.
Och, ich würde da wirklich für wen töten.
Hopefully not Bo Burnham.
Hopefully not Bo Burnham. Ich finde es krass, wenn, das gab ja mal das Gerücht, weil That Funny Feeling wurde ja auch ein paar Mal nochmal neu so aufgelegt oder es gibt immer wieder Fans, die neue Songzeilen dazu dichten, weil dieses Gefühl, was du beschreibst, ist, ja, ist ja jetzt heute nochmal, also immer noch aktuell vielleicht diese.
Das ist zeitlos.
Ja, spätkapitalistische Dread, die wir spüren. Und da gab es dann Gerüchte, als jetzt wieder, also so letztes Jahr, politische Ereignisse sind passiert und dann war so, Bo Burnham macht nochmal ein Special. Mhm. Also es war dann, wehte so aus dem Osten diese Nachricht. Und dann, ja, kennt ihr nicht dieses Meme? Sorry Leute, ich rede zu viele Memes. Ach, keine Ahnung, dieses Winds from the East?
Ja. Nee, und dann gibt es diesen
Sound und dann sagt man immer, dass es so Gerüchte gibt im Internet, irgendwas passiert, es brodelt unter der Erdoberfläche. Und dann kommt Bo Burnham, der Retter, und gibt uns nochmal ein Special, unser Messias. Ist nicht passiert, deswegen, Bo, wenn du das hörst,
mach mal was.
Wir brauchen dich. Ja. Wir brauchen dich.
Kommen wir zu dem, was ich nicht so gut fand.
Haus raus.
Nein, aber ob ich bereit dafür bin.
Nein. Also ich bin komplett bei euch. Ich kann jegliche Liebe für diesen Film und auch Liebe für Bo Burnham komplett nachempfinden. Wobei ich auch immer sagen muss, das ist ja sowas unheimlich Subjektives. Es gibt bei mir und Bo Burnham immer noch so einen kleinen Rest, Zweifel, so dass ich nicht so hundertprozentig immer mit seiner Art von Comedy connecten kann und ich kann gar nicht so hundertprozentig sagen, warum. Und es ist auch
einfach nicht 100% Klick.
Ja, genau, genau. Das ist immer so und ich sitze immer da und bin einfach wahnsinnig beeindruckt von diesem Menschen und seinem Talent und auch den Songwriting-Qualitäten. Und ich finde die einzelnen Songs auch fantastisch, aber es ist immer so, okay, aber trotzdem ist er irgendwie nicht mein Lieblingscomedian. Und ich würde jetzt nicht unbedingt Geld, also bei mir ist es jetzt gar nicht so, wenn jetzt morgen Inside in den Kinos laufen würde, ich wäre jetzt nicht so, okay, da muss ich jetzt noch mal rein. Es ist, liegt so ein bisschen daran, dass ich persönlich, ganz subjektiv, glaube ich, einfach allgemein Filmkunst nicht mag, die sich zu sehr nach Bühne und Musical-Theater, also so Musical-Theater anfühlt. Es war schon immer so bei mir, so wenn dieses schaut mich an, nicht gut versteckt wird. Und es ist subjektiv, es ist so maximal subjektiv. Es ist einfach, ich kann da, es ist immer so eine Reserviertheit in mir drin. Mhm. Und die habe ich bis heute auch mit einem kritischen Blick nie so hundertprozentig ablegen können. Und ich weiß aber, dass das so komplett an mir selbst liegt. Und ich würde trotzdem sagen, so Inside ist wirklich ein fantastisches, großartiges Stück Kunst. Klar, jetzt kann man darüber sprechen, dass es ist im Prinzip so eine relativ unstrukturierte Aneinanderreihung dieser Songs. Hat nicht immer so einen roten Faden oder sowas, aber den braucht's auch nicht. Und vielleicht ist genau auch das der Reiz und der Charme dieses Films. Es ist ein fantastischer Film, so Punkt. Und ich hatte richtig Spaß mit dem. Ist toll, hittet auch jetzt noch nach der Pandemie. Und ich finde einfach diese Gags, das hat so viele Ebenen. Also Bo Burnham geht immer wieder so schön tief in den Weltschmerz hinein, offenbart so existenzielle Lebenskrisen und so ein pessimistisches Grundgefühl, das viele Menschen aktuell einfach haben, zeigt sich selbst dabei, aber auch immer wieder unheimlich verletzlich, also sowohl emotional als auch, ne, also physisch, wenn er dann plötzlich nackt da sitzt zum Beispiel, macht dann aber auch immer wieder einen selbstironischen Scherz und wird so sehr selbstkritisch und das so ganz offen heraus, offenbart dabei auch so seine tiefsten Ängste und Mental Health Probleme, was so sehr bedrückend sein kann, hinterfragt dann wiederum, was ich halt so super witzig und tragisch zugleich finde, also während er dann so selbstironisch und selbstkritisch ist und sich fragt, warum habe ich gerade diesen und jenen Gag gemacht, geht er dann noch mal eine Ebene raus und fragt, warum bin ich ständig so selbstkritisch und hinterfragt sein eigenes Hinterfragen wiederum die ganze Zeit, was halt so viele neurotische Ebenen hat, was ich so komplett nachempfinden kann. Und dann wird das Ganze aber garniert mit so einem albernen Joke. Und das hat einfach so viele Ebenen, dass das ja, also ich habe da einfach größten Respekt vor dieser Art von Comedy. Also von daher danke, Lenny,
gerne,
dass ich diesen Film endlich mal von meiner Pile of Shame nehmen konnte.
Danke dir aber, dass du diesen Film magst. Ja,
aber Lenny, wieso hast du den denn ausgesucht? Willst du nur mal kurz sagen?
Wieso
liebst du Inside?
Also das Ding ist, ich hab mir überlegt, was könnte ich Alper jetzt aufdrücken? Wirklich so meine Lieblingsfilme bin ich so durchgegangen. Aber dann war ich so, nee, es ist, ich möchte dir was empfehlen, womit ich irgendwie so sehr viel verbinde, halt wirklich so diese Pandemiezeit. Ich weiß, dass ich in einem Freundeskreis, wir haben wirklich Bo Burnham Inside rauf und runter gehört und auch wirklich so alles mitgesungen und das hat uns so sehr durch diese Zeit gebracht. Und ich wollte einfach, glaube ich, mal wissen, wie dieser Film aus heutiger Perspektive auch nochmal wirkt, weil ja, in meiner Welt ist das der perfekte und einzige Corona-Film, der existieren sollte. Es ist ja, ja wirklich so, es wurde viel nach Corona diskutiert, bitte macht keine Filme über Corona, außer Bo Burnham Inside. Ich finde, so das darf man machen und das ist eigentlich so das perfekte Abrechnen mit dieser Zeit. Und ich finde wirklich, von vorne bis hinten, die Songs sind fantastisch. Und ich bin damals aber auch in eine existenzielle Lebenskrise gestürzt worden, weil ich so war, dieser Mann hat das alles alleine gemacht. Was habe ich während der Pandemie gemacht? Ich habe sehr viel Call of Duty gespielt und
weint. Da darf man, das sollte man ein bisschen vorsichtig
sein. Ja, ich weiß, nein, aber ich glaube, das hat das so bei vielen ausgelöst. So, oh mein Gott, er macht sowas mit dieser Zeit, die man geschenkt bekommen hat, praktisch so, indem man einfach nur rumsitzen kann und
ich finde, das hatte auch so diesen Vibe von, er will auch ein bisschen, er hat so ein bisschen Langeweile.
Ja, genau.
Er will irgendwie sowas kreieren und er hat ja aber auch so ein bisschen rumgeblödelt. Also ich finde gar nicht, dass mich das so, also ich verstehe voll, was du meinst.
Also er war ja auch,
mich jetzt nicht gestresst.
Er war ja auch sehr obsessed und hat da über ein Jahr lang
gearbeitet. Ja, klar, natürlich. Und allein, oh Gott, also wirklich, also ich glaube, er hat nochmal Depressionen entwickelt vom Machen von Bo Burnham Inside.
Was ja auch Thema in dem Film ist.
Ja, klar, also ich glaube, er hat sich da, das war nicht wirklich hilfreich für seine Mental Health, sind wir mal ehrlich.
Ja, aber also ich meine, ich kann das so nachempfinden, weil man geht da gerne mit so einem Leistungsgedanken rein und sagt so, ah, okay, er hat die Pandemie so genutzt und ich so. Auf der anderen Seite, es ist so, wir alle sind durch diese Zeit gegangen, wir alle stecken darin und man muss ja auch sagen, Bo Burnham hatte ganz andere Möglichkeiten als andere Menschen. Voll,
so der Mann ist rich wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat halt über ein Jahr dran gearbeitet und allein die Möglichkeiten zu haben, die Kapazitäten halt das mal eben so zu machen als freischaffender Künstler, die hat halt auch nicht jeder. Und ja, also es ist beeindruckend, definitiv, aber da muss man, finde ich, nicht sich selbst fertig machen.
Okay.
Mach das nicht selbst.
Dankeschön, ich mache mich nicht selbst fertig. Okay. Ja, ja, aber Alper, du hast Xenia auch einen Film.
Gehen wir zu dem
mitgegeben.
Gerne, klar.
Diese Brücke schlagen.
Tja. Ich habe von Alper den Film Cinema Paradiso aufbekommen. Oh nein. Was ist dein Gesichtsausdruck?
Ich bin einfach sehr, ich liebe diesen Film abgöttisch. Dieser Film hat mich damals, als ich ihn zum ersten Mal genommen und komplett innerlich zerrissen. Und ich war wirklich nur noch am Ende des Films ein Häufchen Elend, das wirklich mit Tränen überströmtem Gesicht da saß und sich gedacht hat, wie kann Kunst so schön sein? Das war wirklich so ein Moment, der mich Filmkunst noch mal auf so ein Podest hat heben lassen. Und deswegen ist es einfach, die Angst, dass du den vielleicht nicht gut fandst, was ja sehr gut sein kann.
Also ich kann dir die Angst schon mal nehmen.
Ach, Gott sei Dank.
Ich wusste auch schon, dass das einer deiner Lieblingsfilme ist. Und ich fand das richtig schön, dass ich den mal auch von meiner Watchlist streichen konnte jetzt. Es geht auch um Filmliebe, um Filmkunst in dem Film. Also der hat ja 1990 einen Auslands-Oscar bekommen. Und ich habe direkt verstanden, wieso. Ich finde, der Film nimmt einen sehr mit. Es ist eine sehr emotionale Geschichte. Also es geht um einen Filmregisseur, der in den 80ern zurück in sein Dorf kommt, in Sizilien, in Italien, und eine sehr, sehr berührende Verbindung hat mit einem lokalen Filmvorführer. Also
Alfredo,
genau. Und das ist auch so eine Ersatzvaterfigur, könnte man sagen, für ihn. Und der Film begleitet eben Toto, heißt er, über die Jahre. Also wirklich, es gibt so einen ganz, ganz kleinen Kinderdarsteller und er ist so herzzerreißend. Das ist
der cuteste Kinderdarsteller wirklich, den ich je gesehen habe.
Fand ich auch. Also ich fand das unfassbar. Und ich habe auch direkt geguckt, ob er danach nochmal irgendwas Nennenswertes gemacht hat, aber nicht so wirklich.
Ob er immer noch cute ist?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so jung. Aber ich fand, das hat mich direkt bekommen ab Minute 1. Und die Atmosphäre einfach von diesem sonnigen Dorf, wo alle Leute in dieses Kino strömen, um daran teilzuhaben, einfach so dieses Kinoerlebnis mitzunehmen. Und ich fand, das war richtig spannend. Ich habe auch ein, zwei Szenen immer mal wieder in so Essays aus diesem Film gesehen. Das habe ich dann auch realisiert. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Film, der voll oft eingeblendet wird, wenn man
von uns
über uns auch. Von uns.
Ich lasse den sehr oft einblenden.
Ja, ich verstehe das vollkommen. Ja, ich kann jetzt gar nicht drum herumreden. Also ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Er hat mich auch berührt. Ich habe am Ende auch ein bisschen geweint. Ich will gar nicht so viel spoilern für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber es wird am Ende nochmal, wenn man in die Beziehung investiert war von Toto und Alfredo, dann ist das Ende wirklich so, ja, das haute dir so richtig in den Brustkorb. Aber ich würde auch sagen, dass ich sehr geschätzt habe an dem Film, dass er trotzdem neben diesem Motiv von dieser Filmliebe auch über Liebe generell geht.
Ja.
Und das fand ich, hat mich auch bekommen, was ich nicht erwartet hatte, weil es geht auch um diese Leerstelle, um Elena, genau, ja. Eine verflossene Liebe von Toto in seiner Jugend. Und das fand ich voll spannend, dass der Film einen entlässt, trotzdem mit dem Gefühl, dass er das nie wiedergefunden hat.
Genau, und das aber sein ganzes Leben lang gesucht hat, diese Liebe.
Genau.
Und dass er auch so ein bisschen
Film vielleicht
kompensiert.
Auch wollte.
Ja, kompensiert, genau. Definitiv. Und ich finde, das war so eine Botschaft. Und das habe ich sehr selten, dass mich ein Film wirklich auch nochmal danach so beschäftigt, weil dann die Botschaft nochmal später einsickert. Also ich habe irgendwie dann 10 Minuten nach dem Film saß ich noch so auf dem Bett und war so, okay, krass. Das lässt einen nicht so wirklich los. Und er ist wunderschön gefilmt. Also da merkt man auch, dass da viel reingesteckt wurde, was auch die einzelnen Nahaufnahmen, also von so einer Stricknadel von der Mutter, die dann so
aufwickelt.
Ja, aufwickelt, genau, wenn sie ihren verlorenen Sohn so in den Arm schließt. Also das sind so Szenen, die an sich schon so eine starke Aussagekraft haben. Und ich finde, ein sehr, sehr schönes Stück Filmkunst, das du da ausgesucht hast, Alper.
Auf jeden Fall, danke schön, das freut mich sehr. Ja, es ist ein Coming-of-Age-Drama, das sehr lyrisch und langsam ist, sehr aufgeladen mit Emotionen. Und wenn du jetzt hier gesagt hättest, ja, ich fand den so ein bisschen zu kitschig und sentimental, dann hätte ich das auch durchaus nachvollziehen können. Da muss man offen für sein. Man muss natürlich auch über die Musik von Ennio Morricone sprechen. Stimmt. Wobei auch, ich glaube, der Sohn Andrea Morricone hat da auch sehr viel mit dran komponiert. Oder zumindest dieses sehr prägnante Love Theme. Also es gibt da so eine Melodiefolge, die immer wieder in den Film eingebaut wird, auch in den unterschiedlichsten Variationen. Ich habe auch in Vorbereitung zu dem Podcast auch noch mal in diesen Soundtrack reingehört. Und der ist so schön und so berührend. Und der macht, also das, da sieht man einfach, wie sehr die Musik auch eine Rolle spielt. Man muss auch dazu sagen, das ist ein in Anführungsstrichen autobiografischer Film von dem Regisseur und Drehbuchautor Giuseppe Tornatore. Der hat diesen Film, also es ist zwar ein fiktives sizilianisches Dorf, in dem das Ganze spielt, aber er ist, er hat das in seinem Heimatdorf gedreht. Und es ist, es gibt so, so viele Parallelen zu seinem echten Leben. Er sagt immer wieder, nee, 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 das ist nicht autobiografisch. Aber da sagen halt so viele Menschen, die den Film gesehen haben, so, come on. So. Das ist, ja, ja. Das ist ja wohl.
Du bist auch in einem kleinen italienischen Dorf aufgewachsen und hattest ein Kino, wo du drin gearbeitet hast.
Ja,
ja, ja, ich finde, das war, sorry, ich will dich jetzt nicht unterbrechen.
Nö, nö, hau rein.
Okay, weil nur kurz, weil du nochmal über das Kino geredet hast.
Ja.
Das hat mich auch bekommen, weil ich liebe das, wenn Filme so Orte einfangen und die so zum Leben erwecken und wenn sie auch so eine Art Figur sind mit in der Geschichte. Und das ist auch so ein Film, wo das Kino, also dieses alte Cinema Paradiso, was, wo Toto ja auch so seine Jugend verbracht hat. Also ich hatte da so eine richtige so emotionale Verbindung mit.
Ja.
Und das hat dann ja auch so einen Wert, wenn man dann spürt, was die Figur darin erlebt hat und wie das dann auch nachhalt. Und wenn das dann plötzlich irgendwann nicht mehr da ist, das steht ja auch symbolträchtig für das Kino, was dann auch seine Hochphase hatte im 20. Jahrhundert und dann marode wurde vielleicht eine Zeit lang oder wo man dann nicht mehr so viel Geld reingesteckt hat vielleicht und was dann dieser Gedanke von, okay, wer weiß, wie lange das Kino noch überlebt und wieso es überleben sollte, das erzählt der Film.
Vor allem in der Form.
Genau.
Also es geht ja genauso auch darum, wie das Kino kommerzialisiert wird und die Filmkunst sich auch verändert und so weiter. Und das steckt halt alles in diesem Film. Und gleichzeitig ist es die größte Liebeserklärung ans Kino, die ein Film machen kann. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein klassischer Kritikerliebling.
Ja.
Kritiker oder Kritikerin wird man, weil man Filme liebt, egal was andere Leute behaupten und immer wieder sagen, dass man Filme hassen würde oder was auch immer. Man wird das, weil man sich gerne mit Filmen auseinandersetzt. Und jeder hat da so seine oder ihre Lieblingsfilme, die halt einen so berühren. Und dieser Film verkörpert das. Und ich glaube, deswegen, also wenn man auch nur so ein Fünkchen Liebe für die Filmkunst hat, dann ist es schwer, sich nicht in diesen Film auch zu verlieben, weil es das so transportiert.
Definitiv. Ich finde, das hat mich an Hugo Cabré auch erinnert. Also dieses, man zitiert sich so ein bisschen selbst. Also ich verstehe voll, wieso das auch einen Auslands-Oscar gewonnen hat, dieser Film, weil das ist auch ein typischer Academy-Film, glaube ich, der dann ja auch nochmal trotzdem viel ja auch um italienische Kultur geht. Es geht ja auch um Erziehung teilweise und auch um Analphabetismus. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Also
Alfredo.
Das hatte so eine krasse Vielschichtigkeit, die ich jetzt auch nicht erwartet hatte.
Ja.
Und ja, ich würde auch sagen, dass der Film alle Boxen tickt. Wenn ich Kritik äußern müsste, dann würde ich sagen, dass er schon seine Länge hat teilweise, weil es einfach ein ganzes Leben quasi erzählt wird.
Mhm.
Obwohl ich auch ich habe die Kinofassung gesehen. Es gibt ja auch noch einen Director's Cut, der noch länger ist. Und
Darf ich mal abnörden?
Ja.
Also das ist so ein bisschen, das ist eine super interessante Geschichte und eigentlich auch so ein eigenes Video wert. Ich hoffe, ich habe das alles noch richtig im Kopf. Also der Film war ursprünglich, ich freue mich gerade so darüber zu sprechen. Also der Film ist rausgekommen in einer dreistündigen Version, in der es auch noch einen Lebensabschnitt von Toto, also Salvatore, der Hauptfigur, gibt, wo er auf seine verflossene Sommerliebe auf Elena wieder trifft und dann haben die so ein Techtelmechtel und so weiter und so fort. Diese dreistündige Version, die kam überhaupt nicht gut an. Der Film wurde dann noch mal neu rausgebracht in einer Version, die um 20 Minuten runtergekürzt wurde oder 30 Minuten. Und das war dieser Hit. Das kam sehr gut in den Kinos an. Aber bevor das irgendwie dann weltweit dann rauskam, außerhalb von Italien, ich glaube, es war vor allem tatsächlich Harvey Weinstein, der das angezettelt hat, dass dieser Film noch weiter runtergekürzt wird. Und es tut mir leid, über Harvey Weinstein zu sprechen, aber tatsächlich ist das so ein super seltenes Beispiel von einem Film, der in seinem Director's Cut, in dieser langen Version, überhaupt nicht gut ist. Hm. Sondern erst mit der zweistündigen Kinofassung, ich glaube 117 Minuten oder so, ich hoffe, du hast die Version gesehen.
Ja, ja,
ich
habe die Version gesehen, ja.
Das ist diese magische Version, die so vieles im Dunkeln lässt, die so vieles rausschneidet, was Tornatore unbedingt erzählen wollte, wie Toto wieder auf Elena trifft und so weiter und so fort, was gar nicht in diesen Film gehört. Und ich finde, das ist so ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Film, der auch zeigt, wie wichtig eigentlich Filmschnitt ist. Und gerade ich als jemand, der als Cutter halt mal angefangen hat, weiß das halt umso mehr zu schätzen, weil also ne, so viele Leute wissen nicht, was Schnitt eigentlich ist und wieso Schnitt so wichtig ist und dass es einen Riesenunterschied macht, in welcher Kombination man Einstellungen zusammenschneidet und dass Magie oft erst im Schnitt entsteht und dass auch so ein bisschen weggeht von dieser Auteur-Theorie. So, es werden gerne in der Filmwelt von vielen Filmfans immer so die Regisseure gefeiert, so, ah, es ist Quentin Tarantino, der hat den Film schon perfekt in seinem Kopf, bevor der Film überhaupt entstanden ist. Nee, es ist meistens oder fast immer ein Zusammenspiel und oft ist es der Schnitt, der Filme rettet. Das, da gibt's viele verschiedene Legenden, zum Beispiel George Lucas' Frau, die ja auch Star Wars gerettet hat im Schnitt. Und so ist es definitiv auch in diesem Film, der erst wirklich am Schnitttisch, ne, an der Moviola, seine Magie erst halt eingefangen hat.
Das ist so spannend, weil eigentlich ist es ja sonst immer so, dass man sagt, ah ja, die Produzenten, die Big-Studio-Bosse, die wollen dann immer den Film runterkürzen für das große Publikum und die wollen so dem Künstler verwehren, seine wahre Vision zu verwirklichen und so. Und ich finde, das geht dem ja ein bisschen entgegen, was ich auch begrüße, weil ich finde, dass immer dieses Abhypen von Einzelpersonen, weil also Film war und ist schon immer ein gemeinschaftliches Projekt. Und ich finde, das merkt man dann ja auch. Und ich würde dem zustimmen. Ich habe die lange Fassung nicht gesehen, aber mich hätte das gestört, wenn der da noch sehr viel Zeit verwendet hätte mit einem, ah, sie können jetzt doch nicht zusammen sein. Also ich fand, das hat ja was, so das reizt einen ja, so dieses, ah, man hat sich verpasst im Leben.
Und drei Stunden sind halt auch lang.
Ja, und also der Film braucht das Narrativ halt nicht, dass Toto sie nochmal trifft und dann halt nochmal diese offenen Fragen beantwortet werden. Es ist viel, also so ist der Film halt wirklich, die 3-Stunden-Version, die ist bitter. Die ist einfach nur bitter, ohne dieses Lebensbejahende, was die 2-Stunden-Version hat. Und dieses Bittersüße, auch dieses Ende, es hat ja auch was Schönes darin, steckt da drin. Und genau, die gibt's halt nur in dieser 2-Stunden-Fassung. Ja. Mhm. Ich finde den so unfassbar schön, diesen Film.
Ja, würde ich zustimmen. Ich kann den echt empfehlen. Also für alle, die den noch nicht gesehen haben, man muss leider sich eine DVD bestellen. Also den gibt es momentan nicht im Stream oder so. Aber es lohnt sich.
Ja.
Es lohnt sich. Und schaut auf jeden Fall, welche DVD ihr holt.
Genau, guckt die 2-Stunden-Fassung. Das ist einer dieser seltenen Fälle, die halt viel besser ist. Und ja, ich meine, es ist ja auch lustig, wir leben in einer Zeit, in der es so normal geworden ist, dass ein Film, den du sehen möchtest, du den instant gucken kannst. Du musst halt nur vielleicht, das einzige Hindernis ist, dass du auf eine Seite gehen musst, wie Just Watch oder wer streamt es oder so, um zu gucken, wo gibt's diesen Film, wo kann ich ihn gucken? Aber im Prinzip kannst du es immer irgendwie, kommst du an diesen Film. Und, oder auch in der Musik ist es ja noch schlimmer. Also du kannst ja einen Song, den du hören willst, den kannst du hören. Du hast, wir alle drei haben gerade ein Tablet auf dem Schoß.
Ja.
Wir können einfach auf Spotify, auf YouTube, auf iTunes, wo auch immer hingehen und vielleicht müssen wir ein bisschen was zahlen, aber wir haben, also Kunst ist immer zugreifbar. Und ich glaube, also gerade, also in meiner Generation war es schon mal so, als ich Kind war, das war nicht immer so. Und in der Generation davor war es halt noch schlimmer. Und hier, dieser Film spielt ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist es so, ganz, ganz früher war die Kirche der Ort, wo man zusammenkam, um irgendwie Unterhaltung zu genießen. Und die Musik, die du gehört hast, war halt das, was in der Kirche gesungen wurde oder auf einem Platz oder sowas. Dann kam das Kino, aber trotzdem warst du immer davon abhängig, was in dem Kino lief. Und dieses winzige Dorf in Sizilien, dieses fiktive Dorf, das es auch wirklich nicht gibt. Obwohl Tornatore ja lustigerweise in seinem Heimatdorf diesen Film gemacht hat und behauptet, er wäre nicht autobiografisch. Never mind. Mhm. Aber es war ja wirklich so, und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja auch so ein Teil in diesem Film. Film war ja mal wirklich Film und auf Filmrollen und auch ein Film, der aufgeführt wurde, wurde so auf 7, 8, 9 Filmrollen aufgeteilt, die halt dann simultan irgendwie gewechselt wurden. Aber es war halt auch wirklich so, dass dann gerne mal diese Filmrollen, weil es halt nicht so viele gab und das wirklich ein seltenes Gut war, dann von Leuten, die auf Fahrrädern gefahren sind, über diese Berge in Sizilien wirklich von Dorf zu Dorf gebracht wurden. Ja. Und teilweise saß das Publikum da, der Fahrradfahrer ist irgendwo, keine Ahnung, auf die Schnauze gefallen, weil, oder ist halt irgendwie noch was essen gegangen oder musste, oder hat was auch immer. Und das Publikum sitzt da, wo bleibt der Film, wo bleibt der Film? Weil einfach die physische Filmrolle einfach noch nicht da ist.
Ja.
Und das ist, auch dieser Film ist so ein Rückblick in Zeiten, also es ist, man wird so mit so viel Detailliebe in diese Zeit hineingeworfen und alles hat so viel Charakter und Tiefe und Persönlichkeit. Und dann geht es da um diesen Typen auf dem Platz, der Dorfbekloppte, der halt denkt, ihm würde der Platz gehören.
Hm.
Oder dann der Pfarrer, der entscheidet, das ist direkt am Anfang des Films, der immer mit der Filme vorguckt für das Publikum. Und alles rausschneiden lässt, sobald es irgendwie um körperliche Liebe geht. Also jeder Kuss soll rausgeschnitten werden, jeder Sex.
Liebe genau. For Jesus.
Genau. Und das war halt wirklich, das ist halt so witzig, wenn du dir überlegst, dass Menschen, die ihr Leben in diesem Dorf verbringen, einfach diese Filme immer nur in geschnittener Version gesehen haben und nie in der originalen Version. Und dann geht es ja auch darum, was passiert mit diesen Szenen, die Alfredo dann rausschneiden muss. Diese Kussszenen und so weiter. Und das gibt's ja auch heute noch. Das ist ja auch, also obwohl du in diese Zeit zurückgeworfen wirst, ist es ja trotzdem zeitlos. Auch heute noch ist Zensur ein Thema und auch heute noch gibt's Webseiten, wo du dir Filme bestellen kannst, wo die Liebesszenen rausgeschnitten wurden.
Ja, und mich hat das auch mitgenommen, wie dieses Publikum agiert in dem Raum, weil ich finde, das war dann auch nochmal so ein Rückblick in eine Zeit, oder vielleicht auch, das hat ja auch wahrscheinlich den Ort, also der Ort spielt da auch nochmal mit rein, wo du noch gelacht hast laut im Kino, wo du irgendwie reagiert hast auf das, was du siehst und das voll okay war. Also es war eher so ein Raum, wo alle Menschen in dem Ort zusammengekommen sind, um Spaß zu haben.
The
und das ist ja auch ganz anders, sorry Lenny, wie heute, wie man da, das ist ja so ein Kontrastprogramm. Ja gut, stimmt, aber wenn wir jetzt in der Pressevorführung sitzen, dann sitzen wir da ja schon sehr adrett in unseren Sesseln und man will irgendwie nicht laut sein und ich finde, das hat mich nochmal voll inspiriert, dass auch da ein bisschen ja netter zu sein oder beziehungsweise auch nochmal seine Perspektive zu erweitern, dass die Ursprünge von Kino auch oft waren, mit dem Bildschirm zu interagieren mehr, also mit der Leinwand zu interagieren vielleicht. Und dass das auch voll normal ist, wenn man im Kino mal lacht über einen Gag oder irgendwie, in irgendeiner Art und Weise berührt ist und das auch zeigt. Ich finde, das kann einen.
Ich finde, es kommt immer auf Settings an, gerade weil du PVs angesprochen hast. Ich finde, PVs ist noch mal was anderes. Oder wenn man irgendwie in einem Filmfestival sitzt, weil Leute ja dann auch mit dem Film irgendwie arbeiten müssen und Inhalt daraus generieren müssen. Ich finde, das ist so das genaue Gegenteil zu halt zum Beispiel einer Marvel- oder einer Bollywood-Aufführung oder sowas wie dem Taylor Swift-Film oder was auch immer, wo es ja explizit darum geht, Partizipation im Kino. Das ist so, ich finde, das ist so ein Spektrum. Es gibt so, ich finde, es ist immer, aber also in dem Kontext ist es auch so wunderschön zu sehen, wie dieses Kino einfach das Zentrum von diesem Ort ist und welchen Wert Filmkunst im Leben dieser Menschen hat. Und dass es eben nicht einfach nur Unterhaltung ist, sich berieseln lassen oder was auch immer. Das ist für die absolut identitätsstiftend. Und die Filmkunst ist für sie so quasi die Basis, also Filmkunst und die Menschen um sie herum, die Liebe, aber auch Vaterfiguren, Mentorenfiguren wie Alfredo. Das ist so die Basis des Lebens. Das ist Film und die Menschen um uns herum und Film, der diese Beziehungsdynamiken und diese Dynamiken zwischen Menschen halt auch darstellen.
Mhm.
Ja, es hat so was wunderschön Lebensbejahendes, aber auch etwas Tragisches. Und ich finde diesen Film einfach wundervoll auf ganzer Linie.
Aber schön, danke, dass du den mitgebracht hast oder dass du ihn mir aufgegeben hast. Also, das war eine Hausaufgabe, die ich gerne gemacht habe.
Eine wichtige Frage zum Schluss. Ist deine Liebe für Film nochmal neu entfacht worden?
Ja, also das meinte ich gerade mit diesem, dass ich nochmal gesehen habe, wie man Film anders, also wie man sich anders dazu verhalten kann, auch in dieser Vorführsituation. Und doch, also ich finde, die war vorher nicht tot, die Flamme, aber die ist jetzt nochmal ein bisschen
mehr Spice.
Ja, ein bisschen mehr Spirit ist ja nochmal reingeflossen.
Hast du ihn eigentlich gesehen? Ich habe das jetzt gar nicht
gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Deswegen habe ich mich auch hier ruhig gehalten und wollte euch einfach mal ein bisschen hier schwadronieren hören darüber, wie toll ihr den findet. Und aber er ist auf meiner Watchlist. Also,
dann leih dir doch die DVD oder Blu-ray oder was auch
immer. Werde ich wohl machen.
Gönn die dir.
Würde ich machen.
Aber du hast auch einen Film, einen Schmankerl, die reingefahren, oder?
Ich habe mir einen, weiß ich nicht. Habe ich das gesehen?
Oha,
ja.
Lenny.
Das ist so ein kleiner Gag, den wir hier zu seit ein paar Tagen durchziehen. Da hat mir nämlich den Film Kikis kleiner Lieferservice gegeben. Und ich weiß es, dass Xenias insgeheimer Studio Ghibli, ist kein Geheimnis, ne? Das ist,
kein Geheimnis, du, ich sag es offen, das ist mein Lieblings-Studio Ghibli-Film.
Okay.
Hm? Der ist unhassbar, der Film, den kannst du nicht schlecht finden.
Ich fände es auch krass, weil du bist so eine süße Person und dieser Film ist so süß. Ich fände das unfassbar krass, wenn du den Film nicht magst, aber ich würde es auch nicht respektieren, aber ich würde es akzeptieren.
Ich habe die ganze Zeit einfach nur einen Gag darüber gemacht, dass ich Xena noch verschweigen, wie ich den Film finde. Ob ich ihn mitfinde, ob ich ihn nicht gut finde, ob ich ihn Meisterwerk finde.
Nee, der ist unhatable. Den kann man nicht. Nee, also das ist, du brauchst da keine Spannung aufzubauen.
Kann man das? Kann man das? Nein.
Als ob du den schlecht findest.
Okay, jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Ich finde diesen Film fantastisch. Also es ist halt wirklich so. Ja. Es ist jetzt auch tatsächlich, ich gehe jetzt auch direkt all in, es ist tatsächlich jetzt auch mittlerweile mein Lieblings-Studio-Ghibli-Film.
Ja, wie schön. Das freut mich so.
Verrat mir noch einmal kurz für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, wie ich zuvor auch, aber ich glaube, das sind wahrscheinlich die wenigsten, deswegen werde ich den Inhalt einfach mal kurz zusammenfassen.
Heraus.
Es geht um Kiki und das ist eine kleine Hexe. Die ist 13 geworden und das bedeutet für sie, sie muss sich eine Stadt suchen, in der sie Hexe sein kann und Leuten helfen kann und einfach, ja, ihre Tätigkeit als Hexe ausleben kann. Und mit ihrem Kater Gigi, ich liebe Gigi,
ist einfach toll.
Fliegt sie halt umher und findet tatsächlich eine Stadt. Und sie versucht da Fuß zu fassen. Sie wird von einer Bäckerin aufgenommen in ihre kleinen Backstube und kann dort aushelfen. Und sie überlegt dann, okay, gut, wie kann ich Geld verdienen? Und dann gründet sie einen kleinen Lieferservice, so wie der Titel halt ist, und erledigt für ganz viele Leute in dieser Stadt kleine Lieferaufträge und bringt zum Beispiel Kuchen, Backutensilien oder sonst irgendwas halt zu anderen Leuten und damit verdient sie so ihr Geld. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte des Films. Es ist wirklich nichts Großes und genau das liebe ich an diesem Film. Das ist wirklich so eine kleine, richtig süße, in sich geschlossene Geschichte und ich muss wirklich sagen, es hat wirklich eine Millisekunde gedauert und ich war 10 von 10. Es ist wirklich die Vibes in diesem, diese Vibes in diesem Film sind unmatched, wirklich wie sie am Anfang da auch einfach nur in diesem Gras liegt und wie fantastisch dieser Film aussieht, wie toll diese Stadt ist. Ich wollte einfach nur drin leben und ich habe...
Da hat ja auch sowas Europäisches.
Genau. So,
und das so Stockholm, habe ich mal gehört.
Ja, es ist richtig, richtig toll und ich verstehe voll, warum das dein Lieblingsstudio Ghibli-Film ist und vielen lieben Dank für diesen Tipp, weil das ist jetzt auch meiner. Es ist wirklich so...
Oh, wie schön.
Wirklich so ich liebe, also wirklich, ich komme aus diesem Schwärmen nicht raus, weil es ist so richtig schön einfach, es sind auch so viele starke Frauenfiguren, allein, dass man sich wirklich so auf Kiki, also ich meine, das ist bei Hayao Miyazaki ja generell der Fall, aber dass Kiki einfach generell durchgehend von so starken Frauenfiguren umgeben ist, die sie beeinflussen, die ihr Mut zu sprechen und die einfach für sie da sind. Das hat so richtig Girlhood-Vibes. Und ich finde es so, ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und dass dieser Film auch praktisch so universal auch so eine Geschichte über Pubertät einfach ist. So, dass sie so
ist auch ein Coming-of-Age-Film.
Ja, total. So, dass sie mit ihren Emotionen klarkommen muss und alles mögliche. Pubertät, schwierige Zeit, wissen wir alle. Und wenn du dann auch noch Hexe bist, ich glaube,
das... Mit Wut vor allem, ne?
Genau, dann hittet das nochmal hart. Und ich finde wirklich, ich habe nichts an diesem Film auszusetzen. Ich finde, es war einfach, fühlt sich wirklich an wie so eine Umarmung. Es ist wirklich so der krasseste Comfort-Film, den ich mir, glaube ich, so vorstellen kann.
Schön. Ja, der war früher, hatte auch mal so einen amerikanischen Release bekommen, wo dann auch teilweise Szenen, die so still sind, nochmal musikalisch untermalt wurden, um das so für so ein amerikanisches Publikum zu münzen. Und dann kam er später nochmal in so einer getreuer dem japanischen Original raus. Und das ist auch die Version, die du wahrscheinlich auch gesehen hast. Und ich finde das so schön, dass der Film sich auch traut, so still zu sein teilweise. Und ich hatte auch diesen Hintergrund, wo sie so da liegt und in den Himmel schaut. Das hatte ich so vor lange als mein Laptop-Hintergrund, ich diese Stimmung so schön finde und die mich so beruhigt in dem Film. Aber darüber hinaus finde ich auch, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest oder ihr, du hast ihn ja auch
gesehen. Ich habe den auch gesehen, aber das ist lange her, tatsächlich.
Okay. Ja. Darüber geht es, also darum, um Kikis Geschichte rankt sich dann ja auch dieses Themenspektrum rund um so Sinnfindung oder Sinnstiftung im Leben und auch was zu finden, was einen glücklich macht. Und das hat mich damals auch richtig bekommen, weil ich das das erste Mal habe ich den Film, glaube ich, gesehen, kurz vor nach dem Abi, wo ich auch nicht genau wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und darum geht es ja auch, weil sie sagt ja, sie hat keinen Special Skill, also sie trifft eine andere Hexe.
Die kann wahrsagen.
Die kann wahrsagen und Kiki weiß es nicht so wirklich und sie überlegt sich dann, ah, das, was mich eigentlich glücklich macht, ist das Fliegen. Dann muss ich ja irgendwas machen, was mit Fliegen zu tun hat. Merkt dann aber, sobald sie mit dem Fliegen Geld verdient, ist sie gestresst und ja. Das zieht sie dann auch in eine Depression, könnte man sagen. Dann macht ihr das keinen Spaß mehr. Und das ist ja so voll die spannende Erkenntnis für Kiki. Und in dem Film geht es ja auch darum, dass sie dann ihre Magie wiederfindet, weil sie die verloren hat, weil sie durch diesen Job und durch die schlimmen Arbeitszeiten, die sie da reinprügelt, obwohl sie motiviert ist am Anfang, würde ich sagen.
Man wittert hier fast eine Kapitalismuskritik.
Ja, vielleicht. Es wäre ja ganz untypisch für Hayao Miyazaki. Und das, finde ich, steckt alles in so einem Kinderfilm. Und das ist unfassbar.
Ja.
Also hands voll. Down, bester Ghibli-Film.
Ja. Ja, ich habe damals versucht, so ein bisschen das Frühwerk von Hayao Miyazaki mir anzusehen. Habe dann wirklich in einem Zug damals den gesehen, aber auch Mein Nachbar Totoro, Das Schloss im Himmel, Das Schloss des Cagliostro, hier Porco Rosso und sowas. Und ich weiß bis heute nicht so, welchen davon ich am besten finde. Die haben alle so ihre. Also, das ist wirklich krass. Ich finde auch, Das Schloss des Cagliostro ist so ein sehr vergessener Film immer in der frühen Filmografie von ihm, der so fantastisch ist. Genauso wie Das Schloss im Himmel. Die haben alle so eine unglaubliche lyrische, also Das Schloss des Cagliostro vielleicht nicht, aber die haben alle so eine lyrische Schönheit. Ne?
Ja.
Ist alles so berührend und ja.
Ich würde sogar sagen, dass so Prinzessin Mononoke vielleicht der beste wirklich ist, also aus meiner Perspektive, aber Kiki's Delivery Service kickt für mich nochmal persönlich mehr, einfach weil ich mit der Geschichte so mitfühlen kann, aber ich glaube auch am meisten kennen ja alle Chihiros Reise ins Zauberland. Ja.
Das ist der coldeste Take, den ich übrigens habe, das ist glaube ich die 0815 meiner Schläge, ich finde den am besten. Bei mir hat sich das bis heute nie geändert.
Das ist ja auch, der ist ja bis heute auch in den Top-Listen von den besten Filmen jemals, also
Ich finde Kikis kleiner Lieferservice und vor allem Porco Rosso werden immer wieder so als die zwei vergessenen Meisterwerke in Hayao Miyazakis Filmografie so immer wieder erwähnt und ich würde auch beides unterschreiben. Ich finde trotzdem, Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland sind schon so die absoluten Juwelen in seiner Filmografie, so meiner Meinung nach.
Ich finde, bei Prinzessin Mononoke kommt da nochmal dieses Klima- und Umweltthema nochmal mit rein. Aber bei Kikis
und das Worldbuilding.
Und das Worldbuilding, genau. Und hier muss man aber auch sagen, dass Kikis kleiner Lieferservice basiert ja auch auf einem Kinderbuch, einem japanischen, was auch nochmal mehr in diese Themen reingeht von so dieser Sinnfindung und auch mentaler Gesundheit und Coming-of-Age-Motiven. Und was ich ein bisschen schade immer finde, ist bei Kikis kleiner Lieferservice, da am Ende kommt ja nochmal diese Action-Scene, die sich ein bisschen draufgedrückt anfühlt, nicht im Buch drin ist übrigens auch.
Das kann ich auch verstehen. Das ist halt so, das hättest du wirklich nicht gebraucht. Ich fand es dann doch irgendwie noch schön, so dass sie dann irgendwie so die Heldin der Stadt wird. Aber ich fand auch, wie du so schon sagst, das hätte es halt wirklich nicht gebraucht.
Ja, aber trotzdem, die Vibes sind unmatched, wie du schon gesagt hast eben.
Die Vibes sind definitiv unmatched. Und ich habe mir aber auch die ganze Zeit gedacht, irgendwie habe ich so krasse Bibi Blocksberg-Vibes auch bekommen. Weil,
das stimmt. Weil oder Axelili.
Ja, genau. Weil ich meine, bei Bibi und Kiki sind nur zwei Buchstaben, also ein Buchstabe ist nur anders. Und ich finde, Kikis Vater hat auch so harte Bernhard Blocksberg-Vibes gegeben. Und die beiden tragen so ein T-Shirt-Kleid. Und ich finde so, hab dann mal gegoogelt, so vielleicht haben die sich gegenseitig inspiriert, aber tatsächlich haben die nichts miteinander zu tun. Aber bei meiner Recherche habe ich einen anderen krassen Fun-Fact herausgefunden, nämlich dass Elfie Donnelly, die Schöpferin von Bibi Blocksberg, die war einfach mit Peter Lustig verheiratet. Einfach die Schöpferin von Bibi Blocksberg war verheiratet mit Peter Lustig. Was war das für ein ultimatives Childhood-Couple?
Ja, total. Ja. In dem Ehebett sind Träume
entstanden. Da ist sehr viel
entstanden. Unsere Kindheit ist entstanden. Crazy.
Aber ja, um noch einmal kurz auf Kikis kleiner Lieferservice zurückzukommen. Dieses Brot. Ja. Ey, dieses Brot ist fantastisch. Ja, also, ich habe halt echt gedacht so, ey, die Lidl-Backtheke ist zwar mein Savior all the time, aber da habe ich halt gedacht, so, boah, so
eine Was hast du gerade so in Nebensatz gedroppt?
Sonst immer Anglizismen kann ich ja immer verstehen, aber was hast du gesagt?
Die Lidl, also Entschuldigung, so eine Discounter.
Ja.
Backtheke. Ganz ehrlich,
Backtheke. Ja, okay.
Die rettet mir auf den Tag.
Ach Gott. Sollte man eigentlich ablehnen?
Ja, aber ganz ehrlich, da sind Schmankerl dabei und vor allem kostengünstig.
Ja, ich bin auch mit dieser Backtheke aufgewachsen. So. Also so immer in der Langtagspause in der Schule. Richtig. Da hab mir da eine überbackene Käselaugenstange geholt.
Aber Studio Ghibli und Essen.
Ja, genau. Da hab ich mir dann halt auch gedacht, so wirklich, diese Bäckerei irgendwo hier in Köln. boah.
Man kann das so richtig riechen, ne? Das
ja, ist, es ist, ja. Es ist
oh, ich würde voll gerne mal das machen, wo man den Film schaut und dabei was isst.
Genau.
Das ist perfekt für ja, Kingsley-Lieferservice.
Ja. Voll. Ganz halt Backwaren in dich rein. Das ist richtig toll, ja. Deswegen. Also
das will ich mal mit The Substance.
Weiß ich nicht. Bitte. Aber wusstet ihr, dass es von Kikis Kleiner Lieferservice eine Realverfilmung gibt?
Oh Gott, nein. Ja,
nee. Das
ist 2014 erschienen.
Nee, wusste ich nicht.
Also eine ja. japanische Realverfilmung?
Ja, genau.
Ist das so beschissen wie die Asterix-Realfilme?
Nee, die sollen anscheinend okay sein. Also die sollen jetzt nicht so... Sollen es jetzt nicht komplett ruinieren, aber haben halt nichts ganz so krass mit dem, ja. mit dem
Ich muss sagen, so Studio Ghibli ist für mich so animiert. Also ich kann das mir nicht vorstellen. Ich will das auch gar nicht sehen als Live-Action eigentlich.
Ich auch nicht.
Ja, das ist sehr, exakt dasselbe, was ich für Asterix empfinde.
Ja gut, kann ich.
Und Gérard Depardieu als Obelix.
Gérard Depardieu will man aber generell nicht sehen.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Sag ich, wie es ist. Werden wir ihn vielleicht im Star-Wars-Film sehen?
Wer auch schon mal in ein Passagierflugzeug mit 300 Leuten gepinkelt hat, ist nicht... Ryan Gosling. Das war eine gute Überleitung. Nee, weil das hat Gerard Depardieu mal gemacht.
Hat das mal gemacht?
Ja, der hat mal so ein Flugzeug gepinkelt. Ja, in den Gang. In den Gang. Wow, ja.
Cool.
Und ja, das sind ja, so Sachen, die man mal machen kann.
Hat generell einige Sachen gemacht, die.
Ja. Es ist nämlich jetzt ein sehr viraler Moment rumgegangen, in dem so Leute wie Kathleen Kennedy und Dave Filoni ihren neuen Star Wars-Film vorgestellt haben, nämlich Star Wars Starfighter. Und mit viel Rauch und Nebelmaschine ist dann eine sehr bekannte Person auf die Bühne gekommen, nämlich Ryan Gosling. Und der wird anscheinend die Hauptrolle spielen in diesem neuen Star Wars-Film, der ein Release-Date hat, nämlich den 28. Mai 2027. Und Sean Levy ist der Regisseur und das ist so der einzige Grund, warum ich denke, ja gut, warten wir mal ab. Weil so Sean Levy hat viel.
Nachts im Museum, mein Lieber.
Ja, Nachts im Museum. Aber halt auch, was hat er noch gemacht? Deadpool and Wolverine zum Beispiel.
Ja.
Oder auch so, war nicht auch Red Notice oder so von dem? Irgendeiner von diesen. Nee, Quatsch. Hier, der
Protocol.
Genau.
Dings da, oder?
Adam Project?
Was? Adam Project. Ich glaube, Adam Project. Ja,
der Ryan Reynolds-Film. Ja. Ja, genau. Der halt, also der macht schon sehr gerne diese flachen Blockbuster-Filme. Und da würde ich sagen, lernt doch aus der OG-Trilogie. Ich meine, da hat auch, da wurden ja auch Irvin Kershner und hier Richard Marquand gecastet, in Anführungsstrichen, als Regisseure, die halt wirklich nicht für Blockbuster bekannt waren. So, gerade Irvin Kershner, so als Filmdozent, der viele kleine Dramen gemacht hat, weil immer gesagt wurde, also hier ILM, die Effektschmiede, und George Lucas bringen das Bombastische in Star Wars, und diese Regisseure bringen dann halt diese Gefühlsebene und die Figuren. Und ich finde das auch wichtig, aber bin jetzt natürlich gespannt, ob die das mit Starfighter jetzt in irgendeiner Form hinbekommen. Ja, zum Plot weiß man halt noch nicht so viel, außer dass es halt irgendwie 6-7 Jahre, das hat Kathleen Kennedy gesagt, das ist ich glaub,
5 Jahre wird
das auf
der Aufstieg Skywalkers spielen.
Genau, nach Episode 9, aber hat sie nicht 6 oder 7 gesagt? Im Endeffekt ist es auch egal. Aber ja, so einigen wir uns auf 5 bis 7 Jahre.
Ja, 15 Jahre. Ich finde es auch krass, dass Ryan Gosling da in Frage kommt, beziehungsweise er hat jetzt in den letzten paar Jahren so gezeigt, dass er in großen Blockbustern so mitspielen kann. Vorher hat er ja eher mal gesagt, irgendwann in einem Interview, dass er nicht so Bock hat auf Blockbuster. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt gerade voll. Mhm. Seit Barbie und Ken und mit jetzt The Fall Guy, es geht ja mehr in diese, er ist diese Lead-Role in so riesigen Filmen. Und ja, ich finde es schon krass, wie sehr sich dann seine Karriere jetzt dahin shiftet, ohne das jetzt zu bewerten.
Aber und spielt jetzt noch mal in so einem Harrison Ford Altwerk mit. Ne, er ist Blade Runner 2049 an der Seite von Harrison Ford. Und jetzt wandelt er in den Fußstapfen von Han Solo.
Ja.
Darf ich aber auch einmal kurz wirklich sagen, ich finde so, Ryan Gosling ist so einer der letzten Schauspieler, die ich irgendwie im Star Wars-Universum gesehen habe. Ich kann mir ihn so optisch gar nicht da vorstellen.
Danke, dass du das sagst, weil ich war wirklich so, ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass ich nicht so sehr in Star Wars drin bin, aber ich war so, Ryan Gosling? Also ich finde das irgendwie voll komisch.
Ja,
ich weiß nicht, wieso.
So, ich hatte das mit Jude Law in Skeleton Crew. Fand den dann aber trotzdem halt sehr passend. Und ich
fand
der auch Skeleton Crew, aber ja.
Voll, es ist halt so dieses so, man kann sich das ja noch nicht vorstellen, wenn man noch keine Bilder gesehen hat und so. Aber ich finde so, wenn man Ryan Gosling wirklich in seiner Ken-Montur irgendwie ins Star Wars-Universum packt, und das ist, fragt man sich so.
Ey, ich war auch.
Halt auch so. Man kennt sein Gesicht so gut. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann so diese Stars dann in so einem bekannten Franchise. Ja, weiß ich nicht. Aber
ich war aber auch so harsch, also so. abstrafen, als ich gehört habe, dass Blade Runner 2049 gemacht wird und dann auch mit Ryan Gosling, den man ja wirklich damals eher so als Heartthrob kannte, so als Schwarm, so als, ne, als Star. Da war ich auch so, oh, das klingt alles nicht so vielversprechend. Und dann kam der Film raus und hat mich sehr verzaubert. Genauso gerade auch wird ja mit der Silver Surfer-Figur, diesem 1-Sekunden-Ausschnitt aus dem Trailer, so sehr, sehr viel Stimmung gemacht, von wegen, oh, der sah aber vor 20 Jahren besser aus. Es ist so, abwarten. Abwarten. Naja.
Warten und ja, Tee trinken.
Aber wisst ihr, was ich meine mit diesem Silver Surfer-Ding? Habt ihr das mitbekommen?
Nicht so wirklich.
Du meinst einfach, dass das visuell nicht so geil aussieht wie
damals. Genau, genau. Und dann wird das immer wieder neben dieser alte Version gestellt und gesagt, ja, guck mal, wie kann das sein, dass es vor 20 Jahren besser aussah? So Cherry-Picking verschiedener Momente, nur um da irgendwie so ein Narrativ zu erzeugen und da wieder so Anti-Stimmung zu machen, meiner Meinung nach, und diese Filme abzustraffen, bevor sie überhaupt rauskommen.
Ja, aber ich sage noch, wie es ist, ey, die alten Fantastic Four-Filme sind nicht so scheiße, wie alle tun.
Ja.
So.
Es sind ja meistens die overhated Sachen, die dann im Nachhinein noch mal ein paar Sympathiepunkte kriegen.
Ja.
Wie Star Wars Episode 3.
Wie Star Wars
die Prequel-Trilogie.
Ja, ja, tatsächlich.
Wobei ich da auch Teil war, muss ich ganz offen sagen. Ich habe auch Episode 1 gerne und 4 immer gehatet.
Ich hate sie immer noch. Episode 1.
Ja.
Ich mag aber Episode 3. Ich bin kein Jaja Binks Girl, nee.
Jaja Binks Girl.
Aber ein so, Girl von.
Ist einfach ein Groupie von.
Genau, ja. Ich war in der Jaja Binks
Jaja Stan
Gruppe auf Facebook 2010. Gab's da schon Facebook?
Aber was ist mit Jaja Kinks?
Boah, jetzt wird's, jetzt reden wir endlich.
Warst du bei Jaja Kinks dabei?
Ja, dabei.
Okay. Wovon
Jaja Kinks war wirklich ein Ding?
Nein, das war nein. Ein Gag, offensichtlich.
Kink, also für alle, die es nicht verstehen, Kink ist ja Fetisch auf Englisch.
Ja.
Und Jaja Kinks ist wirklich ein gutes Wortspiel, das muss es, das gibt's bestimmt. Das, Google das jetzt.
Okay, ja, da hat irgendwer drauf kapitalisiert. Ich wollte eigentlich eine elegante Überleitung machen zu dem Thema Vampire, weil da bin ich ja, ich bin ja ein Vampir-Girl, könnte man sagen.
Durch und durch.
Durch und durch.
Geil.
Und ich habe ein Anime geguckt, der uns empfohlen wurde, / mir empfohlen wurde. Ich habe meinen Namen in den Kommentaren gesehen und da wurde gesagt, Xenia, du als Vampir-Fan musst Vampire Hunter die Bloodlust gucken, und den habe ich mir gestern reingefahren.
Und?
Und ich kann es verstehen, warte, du hast noch einen Jaja Kinks Nachtrag?
Ja. Okay. Ich muss, dass ich so reingrätsche in euren Flow.
Okay, nee, ich postpone das für später.
Also,
ich
denke gleich über das an. Also, das ist kein Ding, das ist auch kein Internetphänomen oder so, dass es Jaja Kinks gibt, aber es gibt einen X-Account und ich sehe das nur in der Suchmaschinensuche, weil ich nicht auf X kann, weil ich keinen Account habe, bla bla bla, und das gerade auch nicht will. Aber ich lese nur gerade diesen einen Tweet und der ist irgendwie weird.
Ja, erzähl doch jetzt.
Misa, a sex worker, 18 plus only here. Would user like to be horny? Misa would like to enjoy a big, big saber.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das schlimmste Albtraum.
Oh, vor allem hier steht, sif back and watch Misa Jaja pleasure you.
Aber das ist auch so krass, weil Jaja als sexuelles Wesen wahrzunehmen, ist auch wirklich.
Ja.
Oh mein Gott, das ist so schlimm. Sorry, Leute, ich muss gerade. Kein Problem.
Okay. Das ist wie bei den Twi'leks, die Fleischzöpfe. Ne?
Ja, einfach du weißt, dass ich das Wort hasse.
Aber die wichtige Frage ist: kann dein heißer Anime-Vampir-Film auch nur ansatzweise an die Hotness von einem heißen Jaja rankommen?
Jaja ist natürlich Platz 1, aber direkt darunter würde ich den Vampir in diesem Vampire Hunter Die Bloodlust Staffeln oder Ranken. Dampir, wie er heißt. Also das Coole ist, das ist ein Anime von 2000, meine ich, oder 2003. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber der ist total in diesem so Goth-Futuristic Style, der auch so gar nicht mit so Effekten und coolen Figuren, die auch ein bisschen drüber sind, sich zurückhält. Also der Film ist wirklich für Vampir-Fans gemacht. Es geht um einen Vampirjäger, der halb Vampir, halb Mensch ist und dann natürlich auch mit sich selbst immer nicht unbedingt im Reinen ist und geht dann auch viel um so diese moralische Komponente. Und er kriegt einen Auftrag, eine junge Frau aus den Fängen eines Vampirs zu befreien. Und der Film startet, würde ich sagen, noch verhältnismäßig grounded und dann wird er wirklich komplett wild. Also dramaturgisch würde ich sagen, sehr explosiv und chaotisch. Der Film hat mich leider ein bisschen verloren ab der Hälfte, weil da einfach zu viel passiert. Man merkt, dass da mehr Wert drauf gelegt wird auf die Concept Art von den Figuren und was die können. Das fand ich wirklich beeindruckend. Die sehen so cool aus. Also wirklich, guckt euch mal Stills von diesem Film an. Also das ist unfassbar visuell. Atmosphärisch wirklich 100 von 10. Also ich fand den wirklich richtig cool. Aber die Story ist mir dann doch leider zu wirr gewesen und das fand ich dann schade. Deswegen würde ich sagen, ich finde den visuell, lohnt es sich, den sich anzuschauen. Aber für mich persönlich war ja storytechnisch dazu wenig, womit ich was anfangen konnte. Beziehungsweise ich war einfach verwirrt, was ab irgendeinem Zeitpunkt passiert. Aber trotzdem danke für die Empfehlung, weil ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film und meine Vampirliebe ist auf ihre Kosten gekommen.
Was ich lustig finde, ist, ich war gerade auch so komplett verwirrt, weil ich mich gefragt habe, so Vampire Hunter D, Bloodlust, das klingt so, als wäre das so eine Reihe oder so. Aber es ist wirklich ein alleiniger, abgeschlossener Standalone-Film. Also ich habe gerade nachgelesen, der basiert auf einer Romanreihe.
Genau, und ja. Es gibt noch einen Film aus den 80ern, meine ich, der Vampire Hunter heißt.
Aber auch also, Anime.
Auch Anime, genau. Und die ist der Name des Vampirjägers. Mhm. Und er alleine sieht halt auch schon so cool aus. Ne? Der hat so einen Hut und dann so ein cooles Schwert. Und ja, das ist schon sehr nice.
Aber ist auch von dem Produktionsstudio Madhouse, die auch sowas wie Perfect Blue und Paprika und so gemacht haben. Finde ich spannend. Ehemals Mushi Productions. Hm. Fun Fact. Gut. Ja, Xenia lacht. Ich hab sie.
Was denn? Ich lache noch wegen Jar Jar Kings.
Ach so, ja, ich auch. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall danke für die Empfehlung. Ein cooler Vampirfilm.
Was auch cool ist, wie jede Woche starten auch in den deutschen Kinos wunderbare Filme. Nicht nur Star Wars Episode 3 zum 20-jährigen Jubiläum, was sich hoffentlich alle angucken werden, sondern auch andere Filme. Zum Beispiel ein Ben Affleck-Ding, nämlich The Accountant 2, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es dazu mal jemals ein Sequel geben würde. Aber es gibt eins und es ist nicht nur Ben Affleck, sondern auch John Bernthal.
Richtig.
Len, du hast den Film gesehen?
Ich habe den Film gesehen. Leider.
Okay.
Ich muss sagen, The Accountant 1 mochte ich auch schon nicht.
Mhm.
The Accountant 2 mag ich noch weniger.
Warum? Was ist, also geht's wirklich um einen Buchhalter?
Es geht um einen Buchhalter, der natürlich auch irgendwie kriminelle Machenschaften hat. Und es ist ja so, dass Ben Affleck hier Christian Wolff spielt. Ein
Ist er ein Alpha?
Er ist ein absoluter Alpha.
Ist er Morgen?
Er ist
Sorry.
ja.
Und Christian Wolff ist hochbegabt, beziehungsweise er ist Autist und hat so eine Inselbegabung für Mathematik. Und er kann für ganz viele böse Menschen kann er ein bisschen die Zahlen umherkippen und ist eigentlich auch so ein kleiner.
Also eigentlich geht es um Steuerhinterziehung.
Eigentlich geht es um Steuerhinterziehung.
Sexy Actionfilm-Thema Steuerhinterziehung.
Richtig. Und das Ding ist, er erledigt dann auch wirklich ganz, ganz böse Sachen, beziehungsweise arbeitet dann auch noch insgeheim für die CIA. Es ist ganz bisschen sehr wild und alles Mögliche. Und jetzt im zweiten Teil stirbt sein ehemaliger Chef. Und da hängt ein ganz, ganz großes Komplott noch mit dabei. Und sein Bruder, der von John Bernthal gespielt wird, der kommt jetzt auch in diesen Film mit rein. Und es geht auch ein bisschen um ihre Bruderbeziehung und wie sie sich halt eben diesen neuen Fall annehmen. Und der Film ist wirklich noch mal mehr drüber und man kann auch definitiv kritisieren, wie hier die Darstellung von Autismus eben mit diesen speziellen Inselbegabungen dargestellt wird. Denn das ist definitiv zu kritisieren.
Aber ist es so ein Action-Ding, dass man sich mal eben so an so einem Freitagabend reinziehen kann, wenn man da
Ich finde, dafür ist das zu lang. Also ich finde, also wirklich so, ich finde, das ist Also wirklich ins Kino gehen würde ich auf jeden Fall abraten. Also das ist es irgendwie nicht wert, denn dafür hat er auch wirklich so deutlich seine Längen und läuft irgendwie die ganze Zeit so auf der Stelle rum, weil irgendwann in der Mitte des Films geht es dann irgendwie nicht mehr so richtig um den Fall. Dann geht es irgendwie nur noch um die Bruderbeziehung, die aber von vorne bis hin keinen richtigen Sinn ergibt. Und die beiden harmonieren zwar irgendwie ganz schön zusammen, irgendwie Ben Affleck und John Bernthal, aber an sich ist es auch wirklich Actionfilm nach Schema F. Und für Leute, die The Accountant 1 irgendwie noch was abgewinnen konnten, ich habe nämlich nach der Presseverführung mit ein paar Leuten geredet, die den ersten Teil auch wirklich gut fanden, so im Gegensatz zu mir, deswegen ich gehe ein bisschen voreingenommen ja auch in diesen Film rein, aber die waren auch der Meinung, boah, The Accountant 2, also liebe Grüße an Thomas, der ist riesiger Fan vom ersten Film. Der hat gemeint, The Accountant 2 ist auch wirklich nicht vergleichbar mit dem ersten Teil. Deswegen.
Weil es so viel Ähnliches ist, oder?
Ja, und auch irgendwie so ein bisschen sehr lächerlich ist. Es gibt da auch so wirklich so eine Szene, wo hier Ben Affleck, also Christian Wolff, wo er zum
gibt's nicht diesen Influencer Christian Wolff?
Ja, genau.
Ja, stimmt, genau. Gibt's. Ja, gibt es.
Genau, der seinem Baby Kreatin gibt.
Ja. Das ist, krass, dass das nicht in dem Film passiert.
Das ist krass.
Weil ich habe die ganze Zeit auch in meinem Kopf, ich so, der Name kommt mir so bekannt vor.
Ja, Fitnessunternehmer Christian Wolff.
Ja, aber der ist auch so ein bisschen, kommt auch. Der
von More Nutrition, das ist der, genau.
Genau, ja, der ist so ein bisschen shady ist, ja. Wo auch bestimmt irgendwann mal ein Film über den kommt. Aber ja, dieser Christian Wolff, der hat in dem Film auch so eine Speed-Dating-Runde und wo er dann so eine Frau nach der anderen so abfrühstückt und genau alle Daten analysiert hat, wie er aus dem Dating-Profil und dann so natürlich besser weiß, was die alle suchen, und das soll natürlich lustig sein, aber ist halt dann alles immer so ein bisschen auf diesem Haha, er ist ein Autist-Gag.
Ja, 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 ich verstehe.
So, was dann halt alles so ein bisschen schwierig ist und auch wirklich ausgelutscht, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Ja, deswegen, ich würde den Film wirklich höchstens empfehlen, wenn ihr wirklich auf dem mini-kleinsten Second Screen den irgendwie auf dem
im Fitti.
Genau, im Fitti auf dem Laufband. Genau, während ihr euch Morn und Frischen
dann könnt ihr The Accountant 2 gucken.
The Kackcountant. Yes! Wortspiel eingebaut.
Ja. Starkes Wortspiel.
Genauso
so gut wie Jar Jar Kings.
Nee, ich glaube nicht. Nee. Mieser Horny. Genauso geht es jetzt über zum
Until Porn.
Until Porn, genau. Nee, es gibt eine Videospielverfilmung im Kino aktuell von David F. Sandberg, nämlich Until Dawn. Ja, die Videospiel. Man kann schon fast sagen Reihe, weil wurde das jetzt nicht zum zweiten Mal neu rausgebracht letztes Jahr? Ich habe sogar kurz angezockt in dieser neuen Version.
Ja, genau. Until Dawn ist nochmal einfach neu rausgekommen.
Genau.
Die Next Gen.
Genau. Es ist nämlich tatsächlich so ein das Spiel ist so ein interaktives Horror-Adventure, so richtig klassisch Teenie-Slasher, der sich auch so anfühlt, über eine Gruppe von 8 Teenagern, die in einer Berghütte Urlaub machen, so ein Jahr, nachdem da zwei Schwestern verschwunden sind. Und ja, da gibt's so, das ist so ein Spiel, bei dem man sehr, sehr viele Entscheidungen trifft, die so
ein interaktiver Film.
Genau, genau. Wobei das auch so sehr, ich finde, das hatte ein paar sehr, sehr clevere Elemente. Zum Beispiel, wenn du dich in so einem Gebüsch versteckst oder sowas, musst du deinen Controller sehr gerade halten. Das war sowas, was ich sehr, sehr genossen habe. Oder so, wo es so sehr viel um Geschicklichkeit geht, wo du gerade so einen Knopf so in einer bestimmten, oder den Trigger in so einer bestimmten Festigkeit drücken musst.
Oh Gott, das wäre so richtig Overkill für mich als Gaming-Newbie.
Ja.
Oh Gott, ja.
Das ist auch nicht ohne. Also es ist, aber es ist witzig. Also ich fand das Spiel eigentlich echt unterhaltsam. Ja, ja. Ist nett.
Und,
alles klar.
Und da gab es ja auch noch ganz, also der Clou bei Until Dawn damals war ja auch so, dass es mit echten DarstellerInnen gemacht wurde. Zum Beispiel Rami Malek hat in dem ersten Spiel mitgespielt. So. Mhm. Und da gab es noch unzählige Fortsetzungen, die so kleine Geschichten erzählt haben. Und da gab es zum Beispiel auch ein Spiel mit Ashley Tisdale.
Nee.
Ja, doch. Oh. Und
es gab ja auch The Quarry, war da nicht hier die aus, die, wie heißt die? Die Winter. Die aus Modern Family, die Schwester.
Oh Gott.
Ariel Winter.
Ja, genau, die spielt da, glaube ich, auch eine Rolle oder so. Ich habe The Quarry dann auch gezockt, aber nicht durchgezockt.
Es gibt eins mit Will Poulter, ne?
Ja.
Es gibt wirklich
so. Das ist so ein Ding, das ist so ein eigenes, sorry, das ist so ein eigenes Genre geworden, dass so Horrorspiele, die eigentlich ein Film sind.
Genau, und dann kommt halt so eine bekannte Person später dann immer so mit. Ja, und.
Das ist aber jetzt ein Film über das interaktive Filmgame.
Das ist die Sache. Ich habe den Trailer gesehen und tatsächlich setzt dieser Film, also nimmt diese Spielmechanik, dass du halt verschiedene Wege einschlagen kannst, je nachdem, welche Entscheidung du triffst, und macht das quasi zum Teil der Handlung. Also ich habe das jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber es geht wirklich darum, dass es wie so hier Live, Die, Repeat, so Edge of Tomorrow-mäßig, wie dieser Science-Fiction-Film, der auch quasi wie so ein Videospiel ist, wo man immer wieder den Spielstand neu lädt und sowas. Und das macht's auch irgendwie zum Teil der Handlung. Oder habe ich das, weißt du das besser?
Ich glaube schon, also irgendwie, dass da jede Nacht, also es geht auch um so eine Teenies in so einer Waldhütte, und das ist irgendwie jede Nacht gibt es eine neue Herausforderung, beziehungsweise jede Nacht gibt es ein neues Monster, was die heimsuchen könnte.
Also jedes Mal, wenn sie sterben, wachen sie irgendwie in dieser Hütte.
Genau. Ja, und Es hat aber eigentlich abgesehen davon wirklich gar nichts mit der Vorlage zu tun.
Ja.
Es sind weder eine Hütte im Schnee, sondern es ist eine Hütte im Wald jetzt. Mhm. Und ich glaube auch, die Konstellationen sind definitiv anders. Also ich bin mal gespannt. Ich will mir auf jeden Fall nochmal angucken, so um zu schauen, wie sie das umgesetzt haben. Aber ich erwarte auch wirklich nichts Gutes bei David F. Sandberg, der Shazam zu verantworten hat, vor allem, den zweiten Teil.
Ja, da war ich grottig.
Deswegen.
Ich finde, der Trailer sah auch aus wie so ein klassischer Slasher, der jetzt vielleicht auch von der Besetzung her so sehr unbekannte Gesichter, die dann verfeuert werden.
Ja.
Deswegen.
Ist es eine, habt ihr im Kopf, ob das eine Blumhouse-Produktion
ist? Das ist eine gute Frage, das wollte ich nämlich auch gerade nachschauen.
Wirkt wie eine, das schreit nach einer Blumhouse-Produktion.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich keine Blumhouse-Produktion. Aber
das ist ja doch gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es Sony ist, einfach weil es ja auch von
Sony ist.
Nee, es ist nicht Blumhouse, aber es schreit wirklich nach
Blumhouse. Ja, es ist wirklich so sehr krass Blumhouse-ig. Aber ja, bin mal gespannt. Es gab nämlich keine Pressevorführung, was auch nicht für diesen Film spricht.
Ja.
Dann startet auch noch Havoc auf Netflix. Mhm. Und zwar hat da Gareth Evans oder Evans Regie geführt. Und da spielt unter anderem Tom Hardy mit, Forest Whitaker, Luis Guzman und Timothy Olyphant. Und da geht es um einen Drogendeal, der schief geht und um einen Cop, der sich durch die kriminelle Unterwelt kämpfen muss, um den Sohn eines Politikers zu retten und auch um Korruption und so weiter in einer Stadt. Und der Regisseur Evans hat den Film als einen Liebesbrief an das Genre des heroischen Blutvergießens, also das Heroic Bloodshed-Genre, beschrieben und an die Filme, die in den 80er und 90er Jahren aus Hongkong kamen. Unter anderem prominent natürlich von John Woo.
Ja.
Und da wollte ich mal kurz fragen, kennt ihr John Woo? Mögt ihr Heroic Bloodshed? Und habt ihr dann Bock auf Havoc?
Jein. Gareth Evans hat halt Apostle gemacht, diesen Folk-Horror-Film, wenn ich mich nicht irre, den ich auf Netflix gesehen habe. Ja, genau, den fand ich wirklich ziemlich überraschend gut.
Ja.
Und halt auch The Raid, ne? Und The Raid ist halt schon ziemlich geil. Ja, ich habe von John Woo, hat man, glaube ich, mehr gesehen, als man denkt, weil irgendwann ist er ja auch in die USA und hat da angefangen, Filme zu machen, sowas wie Face Off und sowas. Aber klar, The Killer und Hardboiled, man kann ja an diesem Kino, an diesem Hongkong-Action-Cinema, man kommt da ja gar nicht dran vorbei, weil es so die Filmlandschaft geprägt hat wie kaum etwas. Und ich meine, das ist ja auch, klar sind die blutig und es wird viel geballert und so weiter, aber es geht auch immer um so so hochtrabend emotionale Themen wie Loyalität und Ehre und Kameradschaft. Und ich finde auch, niemand kann so Männerfreundschaften so besser auf der Leinwand zeigen als ein John Woo.
Aber sind sie nur Freunde? Das ist die andere Frage.
Okay, weil es immer so ein
Gay ist. Ja, genau.
Sicherlich.
Ja, aber es ist auch immer so eine westliche Lesart, glaube ich, ne, das zu sagen, weil sie halt so diese tränenreichen Männerfreundschaften haben, dass es dann direkt irgendwie, also ich habe mal letztens ich hatte mal so ein Seminar darüber und da gibt es dann auch immer Debatten, weil gerade so Hongkong-ansässige Filmjournalisten das dann immer voll von sich weisen, dass das homoerotisch gelesen wird. Aber da kann man auch unterschiedliche Standpunkte haben. Aber ich sehe das voll, weil es war bei mir, als ich The Killer das erste Mal geguckt habe, auch immer so, oh, okay, die sind aber sehr, weil die gucken sich dann auch lange in die Augen und das hat diese Melodrama-Elemente, das dann mit einem kantonesischen Pop im Hintergrund, dann wird das so zusammengeschnitten und John Woo ist ja auch Christ und das merkt man auch, weil der immer sehr viel von so weißen Tauben vor Kirchen und da gibt es dann da meistens eine Schießerei. Ich finde, das ist so das Einmaleins von John Woo. Aber ich finde, das hat sehr viel dann auch addiert zum Genre, zum Action-Genre.
Ja.
Deswegen.
Ja, safe. Also das ist ja auch inszenatorisch gerade so diese, also das, was man heute so als absolute Standards des Action-Kinos auch ansieht, so mit doppelten Pistolen in Zeitlupe auf zwei verschiedene Gegner schießen und sowas. Und dann explodiert hier was und dann läuft man vor diesen Explosionen weg. So sehr, sehr viel davon ist einfach auch von John Woo mit erfunden worden und überhaupt bekannt gemacht worden.
Aber ja, auch wirklich nur so ganz klassischer John Woo, weil ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr Silent Night gesehen von John Woo, der ja mit hier Joel Kinnaman, und der ist scheiße.
Ja, ich habe schon gehört, also, der soll wirklich, richtig schlecht sein. Ja.
Also der hat in den letzten Jahren auch wirklich, glaube ich, so ein bisschen abgenommen, dieser Mann.
Man sagt ja auch oft, seit er nach Hollywood gegangen ist,
genau,
hat er nicht mehr diesen Charme. Und er hat ja auch The Killer remaked letztes Jahr.
Ja.
Für welchen Streaming-Anbieter war das nochmal?
2023 war das,
Die Sunday von Game of Thrones.
Mhm.
Wie heißt die denn jetzt?
Emmanuel.
Stimmt, Natalie Emmanuel.
Natalie Emmanuel, ja.
Ja, Natalie Emmanuel. Ja, und der ist ja auch grottig angekommen, weil also viele haben halt gesagt, das ist dieser 0815-Action, das Action-Remake von The Killer, der damals ja wirklich noch mal was Neues gemacht hat.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja auch, also so Filme wie El Mariachi von Robert Rodriguez sind so wesentlich maßgeblich von dem inspiriert worden. Oder auch so die Wachowski-Schwestern mit Matrix. Hm. Die haben ja auch Tarantino. Den. Ja, absolut. Die haben ja sogar auch den Stunt-Choreografen für die Martial Arts-Szenen. Ich habe sogar einen Namen extra mitgebracht: Yuen Wu Ping. Haben sie auch extra aus Hongkong eingeflogen, weil sie halt so inspiriert davon sind, so ein John Wick hätte ohne John Woo niemals existiert. Es gibt so viele Filme. Das ist ja auch, was man da wirklich zu diesem Genre zählt. Das ist auch, weil das so einflussreich ist, dieses Kino, ist es ja auch mittlerweile schwer zu dazu unterscheiden, was ist es und was ist es nicht, weil da einfach so viel mit reinzählt. Und ja, also das hat einfach so maßgeblich die Filmkunst beeinflusst. Und
ja,
diese Filme sind, ich finde die auch immer noch stark. Ich finde so ein Hardboiled oder so ein The Killer kann man immer noch sehr, sehr, sehr gut weggucken. Die machen immer noch viel Spaß, finde
ich. Ja, ich mag auch A Better Tomorrow. Das ist ja der Film, oder A Better Tomorrow 2 ist nicht so gut, aber A Better Tomorrow ist ja einer so der ersten Heroic Bloodshed-Filme.
Ja.
Und ich finde, man muss das mögen. Also dieses Melodramatische gepaart mit so dieser Action. Aber ich finde, alleine für die Action-Sequenzen und auch dieses Gunplay, also dieses Swordplay, was ja früher in den chinesischen Wuxia-Filmen auch richtig krass war, was er dann jetzt mit Waffen, einfach mit Pistolen nochmal repliziert, finde ich sehr cool.
Gun-Fu,
nennt man das genau. Gerne, ja. Und ich bin aber unsicher, ob das jetzt für so einen Netflix-Film, eine amerikanische Produktion, ob das dann reproduzierbar ist.
Ja.
So, weil ich finde, das hat auch was Zeitliches. Also es muss, also nicht es muss, es ist natürlich reproduzierbar, aber ich finde, da geht immer ein bisschen Charme verloren,
ja,
finde ich, wenn man das so adaptieren will. Aber ich kann ja funktionieren.
Aber weißt, es gibt ja zum Beispiel auch Equilibrium mit Christian Bale, ne, aus den 2000ern. Die haben ja auch, also die haben ja dieses Gun-Fu da so auch sehr krass in diesen Film mit hineingeschrieben, wo das so eine Martial-Arts-Technik ist mit Pistolen. Und das ist ja auch ein durchaus sehr, sehr cooler Film. Und es kann, also ich finde, Equilibrium ist ein gutes Beispiel dafür, warum auch so ein Film wie Havoc funktionieren kann. Aber es kann halt auch sein, dass Equilibrium so ein bisschen so, wie auf Englisch sagt man so, Lightning in a Bottle. Also du hast es irgendwie geschafft, so ein Chaos zusammenzubringen zu einem interessanten Kunstwerk. Es ist schon eine echt große Herausforderung. Und dieses Hongkong Action Cinema ist halt so spezifisch, dass jetzt noch mal für so einen Streamingdienst mit Leuten wie Tom Hardy, da kann man schon auch sagen, boah, das ist schon echt, da hast du dir viel vorgenommen.
Ja.
Aber es ist halt auch, ne, wenn man The Raid gemacht hat, dann schafft man vielleicht auch das.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Tja.
Sind mal gespannt.
Das ist auch, es gibt da übrigens so einen sehr bekannten Fun-Fact. Ich glaube, das war bei, ich weiß nicht, ob es bei The Killer war oder bei Hardboiled. Es gibt so Explosionen hinter Chow Yun-Fat, dem Hauptdarsteller. Und das sah irgendwie im ersten Take kacke aus. Und dann hat John Woo selbst die Fernbedienung in die Hand genommen und hat gesagt, komm, lass noch mal einen zweiten Take machen, so wo ich die Explosionen time. Und Chow Yun-Fat läuft so vor diesen Explosionen weg. Und die waren halt wirklich so hauchnah an Chow Yun-Fat dran, dass Chow Yun-Fat da wirklich in echter, mit echter Angst da so lang gelaufen ist. Und diese Explosion kam immer näher. Und dann danach auch gesagt hat, dieser verdammte Bastard oder sowas hat ihn so richtig beleidigt. Und dieser Take hat es dann aber halt natürlich in den Film geschafft und sieht halt bombastisch aus. Aber das ist halt auch wieder so ein Beispiel für einen Regisseur, der so über Leichen gegangen, also bereit war, über Leichen zu gehen, halt für diesen Shot. Und dass man das eigentlich überhaupt nicht gutheißen sollte. Und ja, das ist auch so eine Theorie, dass als in die USA gegangen ist, wo halt auch viel wo Arbeitsrecht und sowas halt viel mehr ein Thema ist und wo auch viel mehr drauf geguckt wird, dass man Leute nicht in Gefahr bringt, dass das dann halt auch natürlich sich die Filme dann auch anders angefühlt haben, aber das ist halt auch gut so. Und das sollte man einfach mal erwähnen. Aber ja, das ist halt immer, wenn man über diese alten Filme spricht, wie unter welchen Bedingungen die teilweise entstanden sind, die werden teilweise, also größtenteils heute nicht mehr gemacht, aber es ist auch gut so, dass sie heute nicht mehr so gemacht werden. Weil es halt wirklich mit, da muss man einfach so viel Empathie aufbringen und sagen, ja, ey, es ist, ne?
Auch wenn es B-Videos, die werden immer noch so
ja.
Mit Peitschen.
Hinter uns steht die Marius mit der Peitsche.
Ja.
Und wir buckeln hier für euch einfach. Nein, wir haben hier richtig gebuckelt. Wir haben über viele Themen geredet. Ich fand das Wichteln richtig toll.
Ich fand, auch.
Das war richtig schön. Das können wir gerne nochmal machen.
Voll. Wisst ihr, welche zwei Figuren auch Peitschen haben? Also zum einen Indiana Jones, wo ich heute auf jeden Fall unbedingt
Jar Jar Kings
möchte. Und Jar Jar Kings!
Ich wusste, dass du das sagst.
Ja.
Solange nicht nochmal Fleischhüpfe sagen, ist alles gut.
Misa, whip you!
Ach, ja, nee, aber ich fand das auch sehr, sehr schön. Ich fand, das war sehr, sehr gemütlich, urig und
kuschelig. War weirdly versaut dafür, dass wir eigentlich so voll das süße Thema hatten, aber genau. So kennt ihr uns.
Richtig, anders geht's nicht.
Anders geht's nicht, geht's wir nicht müssen es rauslassen.
Aber schaut bitte wirklich Kikis kleiner Lieferservice, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich war wahrscheinlich der einzige Mensch auf dieser Welt, der den noch nicht gesehen hat.
Ich glaube, den haben ein paar Leute noch
nicht. Ach nee, ich glaube, der ist gar nicht.
Kann man auf Netflix schauen, bitte wirklich. Ich fand den fantastisch. Vielen lieben Dank.
Bo Burnham Inside
auch auf Netflix.
Ist auch auf Netflix. Und Cinema Paradiso ist super schwer, den muss man kaufen, ja.
Aber lohnt sich trotzdem.
Unbedingt.
Was sich auch noch lohnt ist, folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Bye, bye.
Tschü. Misaoni. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann. Grafik und Design David van Steppold. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag, 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte, rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.